Heute laufen wir uns mal richtig warm, so zwischen italienischer Hitze, dem schattigen Regensburg und ereignisreichen Tagen bei den Weltmeisterschaften in den USA. Das alles im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, bei mir ist es früh am Morgen, sehr früh am Morgen, ja, weil wir ja noch diese kleine 9-Stunden-Barriere zwischen uns haben. Ja, Philipp zu Hause, wie immer, ja, mauert Wände oder packt Koffer oder hat seinen Smoking wieder in den Schrank gehängt, ja. Und ich versuche mich auf die nächsten Laufereignisse vorzubereiten, ja.
Genau, es ist so, dass ich ja am Wochenende beim Ball des Sports in Wiesbaden sein durfte, erstmals. Es gab in der Vergangenheit den Ball ja schon natürlich häufiger vor Corona und das war allerdings dann immer im Februar, was natürlich für Marathonläufer immer denkbar ungünstig war, weil wir da doch in der Regel immer eher in Kenia unterwegs sind. Deswegen habe ich mich gefreut, das dieses Jahr mal mitmachen zu dürfen und ich muss sagen, es hat mich, ist ein beeindruckendes Szenario und war ein cooler Abend mit natürlich vielen bekannten Gesichtern, mit coolen Einlagen und Show-Acts. Ist ja auch cool, wenn man andere Sportarten da mal so live vor Augen präsentiert bekommt. Und klar, Essen ist natürlich auch super. Sich in Schale schmeißen macht auch mal Spaß. Das ist ja auch mal eine schöne Abwechslung zu den üblichen Sportklamotten. Und ansonsten war das jetzt auch schon wieder die Woche ist schnell vergangen. Das war am Wochenende, war man in Wiesbaden. Dann war ich jetzt nochmal in Berlin für eine Kampagne rund um den Berlin-Marathon mit BMW. Und ja, es ist viel los. Das Haus schreitet inzwischen voran. Ob es ganz pünktlich fertig wird, das wage ich mal noch zu bezweifeln, werden wir sehen, aber zumindest ist jetzt mal sichtbarer Fortschritt erkennbar und ja, zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Leichtathletik gucken, das ist ja auch nicht ganz zu verachten. Ich muss sagen, ich bin vorhin auf Twitter noch über einen sehr, sehr, sehr schönen Internetschnipsel gestolpert, nämlich den 15-Meter-Lauf der Männer war gestern, jetzt muss ich kurz überlegen, bei dir war es gestern Abend, also bei uns auch gestern Abend logischerweise, ja. Und da gab es da gab es natürlich sehr viele gute, logischerweise, wie das so ist in einem 15-Meter-Finale bei Weltmeisterschaften, sehr viele gute Athleten. Aber ich würde mal trotzdem sagen, dass die Mehrheit wohl davon ausgegangen ist, dass Jakob Ingebrigtsen wohl das Ding machen wird. Und ist knapp Zweiter geworden hinter Jake Whiteman. Und da gab es wohl den, finde ich, ein bisschen besonderen Umstand, dass sein Vater Stadionsprecher bei diesen Weltmeisterschaften ist. Das war mir davor nicht bewusst. Und da gab es ein sehr cooles Handyvideo, das ihn quasi gefilmt hat von der Seite, während er den Weltmeistertitel oder den Gewinn des Weltmeistertitels seines Sohnes im Stadion live kommentieren durfte. Und das war großartig, sehr emotional sah das auf jeden Fall aus.
Ja, das war natürlich eine der Lauf-Highlights gestern. Tatsächlich war der 15-Meter-Lauf der Männer aus vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr spannendes Ereignis. Noch spannender übrigens, liebe Leute, ist unser Gast heute. Ihr habt das ja schon in der Titelzeile gelesen. Ja, Robin Gosens, Nationalspieler, jetzt gerade bei Inter Mailand im Trainingslager. Da könnt ihr euch drauf freuen gleich.
Das wird ein Highlight.
Das ist ein Highlight. Ja, aber das war natürlich gestern Abend auch ein Highlight. Klar, Jack Whiteman, der Punkt ist, der Vater macht das schon relativ lange. Ja, der war letztes Jahr auch in Tokio der Stadionsprecher, also die englische Stimme, Stadionsprecher im Olympiastadion in Tokio. Da ist sein Sohn auch gelaufen, das war auch alles okay, aber ich meine, wenn du dann deinen eigenen Sohn praktisch zum Weltmeister brüllst da im Stadion, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer, ja, Mutter war auch da, alle in Tränen, ja, und Jack selber, der war ja so perplex, dass er das geschafft hat, der konnte es erstmal minutenlang gar nicht fassen, die waren auch alle sehr, sehr, sehr zerstört. Weil die sind ja alle wahnsinnige Zeiten gelaufen, weil die von vorne weg Tempo gelaufen sind. Was eine spannende Nummer ist, das hat jetzt schon einige Rennen gegeben, nicht nur in den Vorläufen, sondern auch in den Finals, wo richtig hart Tempo gelaufen wurde, ohne Tempomacher, logischerweise, weil ja bei Weltmeisterschaften das nicht der Fall ist. Der letzte in diesem Lauf, ja, der so ganz entspannt als letzter ins Ziel getrödelt ist, ist eine 3:35 gelaufen. Der letzte. Ja.
Das ist Wahnsinn.
Die ersten drei sind alle unter 3:30 gelaufen. Das ist erstmal richtig crazy. Und weil ja schon in Deutschland, und das geht mir ein bisschen auf den Nerv, das geht mir richtig auf den Nerv, weil ja immer wieder hier so kommt, ja, Weltmeisterschaften vielleicht nicht so wichtig, ja, München, Europameisterschaften ist ja wichtiger, das schwingt immer so mit, ja, das wird ja dann viel einfacher da in Europa, ja. Die ersten fünf in diesem 15-Meter-Lauf, die ersten fünf waren alles Europäer. Darunter drei Spanier und zwei, wie heißen sie noch gleich? Briten, richtig.
Norweger
nee, und nee, ein Norweger.
Brite.
Ein Norweger, drei Spanier. Ja,
also die, und ein Brite.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja. Das mit den Spaniern hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Mhm. Tatsächlich die ersten drei mit Mokatir, das hatte ich auch noch auf dem Schirm. Ja. Aber das ist natürlich schon echt richtig krass. Also das wird auch in München nochmal ein super interessantes Rematch geben, gehe ich mal fast davon aus. Also eines der mit Sicherheit der großen Highlights auch bei den Europameisterschaften. Ansonsten, Ralf, du warst, lass mich kurz überlegen, du hast den Marathon, du hast natürlich einiges gemacht in der Zwischenzeit. Es ist ja jeden Tag leichtathletik Action, wobei du natürlich jeden zweiten Tag zumindest am Mikrofon im Einsatz bist. Den Marathon der Damen hast du live kommentiert. Und ich muss natürlich sagen, aus US-Sicht der Damen, beeindruckend. Also ich würde mal sagen, was war es? 5, 7, 8?
Ja. Also erstmal war das natürlich insgesamt trotzdem ein sehr, sehr kurzweiliger Marathon, weil relativ viele Veränderungen in der Spitzengruppe, sehr viel Psychologie, ja, sehr hohes Tempo auch von Anfang an. Das hat man ja schon beim Männermarathon gesehen, weil die Strecke hier einfach dazu angetan ist, dass man schnell laufen kann, ist ganz flach. Das geht.
Und die Temperaturen hast du mir geschrieben, auch ganz okay zu diesen frühen Morgenstunden, richtig?
Die ist sehr okay gewesen. Also gerade beim Männermarathon, da war es nämlich auch noch bewölkt. Ja, und dann hast du sowas wie 10, 12 Grad morgens gehabt. Also Startzeit hier, Ortszeit war 5:45 morgens. Wir haben mit dicker Jacke im Stadion gesessen. Ich wusste das vorher schon, deshalb habe ich eine mitgenommen, ja, weil wir haben am Tag hier auch 30 Grad. Aber wenn du dann morgens so 10, 12 Grad hast, das ist ja eigentlich perfekt. Ja, dann war das bei den Männern, wie gesagt, leicht bewölkt. Das waren absolute Top-Bedingungen. Bei den Frauen war es halt komplett wolkenfrei. Da weißt du selber, die Sonneneinstrahlung auf der Haut macht dann schon was
macht
aus.
Macht sich bemerkbar.
Ja, ja. Wobei es ist halt so eine Hälfte-Hälfte-Geschichte hier gewesen. Sehr schöner Kurs eigentlich, Hälfte im Grünen. Ja, zum Beispiel auch auf diesem Trail, der nach Steve Prefontaine, dem legendären jugendlichen 500-Meter-Läufer, der da relativ früh leider an einem Autounfall verstorben ist, gewidmet ist. Und dann halt durch die Stadt, ja, aber gar nicht durch Eugene, sondern durch Springfield. Das ist die nächste Gemeinde, die hier nördlich des Flusses unterwegs ist. Aber ein sehr, sehr schöner Kurs. Und die haben das halt am Sonntag sehr clever gemacht. Und zwar haben die einen Volkslauf um die Marathonzeit herum organisiert. Und dadurch hattest du die Leute schon mal alle an der Strecke. Ja, und das, cool. Das war natürlich sehr, sehr cool. Und die Tochter von Sarah Hall, ja, Sarah Hall war die beste Amerikanerin als Fünfte, ja, auch schon 39 Jahre alt, ja. Und die Tochter ist bei den Frauen in diesem Hobbylauf Dritte geworden. Die ist 18.
Ach, ja, was? Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ach,
cool. Die ist da Dritte geworden. Also, Sarah hatte vorher schon gesagt, passt mal auf meine Tochter auf, die hat was drauf. Ja, und stimmt. Also auch so eine Familiengeschichte, ja. Also, das fasziniert mich halt immer wieder, wenn ich mich halt so sehr intensiv dann mit diesen ganzen Menschen hier auseinandersetze. Es sind so viele tolle Geschichten. Ja, ja. Weißt du, angefangen eben von so einem Typen, der dann seinen eigenen Sohn da als Stadionsprecher begleiten darf oder solche Mütter-Töchter-Geschichten oder so Verbindungen zu anderen Nationen oder anderen Disziplinen. Da sind sehr viele coole Sachen dabei, ne? Und heute ist ja noch 3000 Meter Hindernis mit Finale mit Gesa Krause. Ja, könnt ihr gerne auch nochmal unsere Folge mit ihr nachhören, weil vieles, was sie da ja auch von nicht einfachen Herangehensweisen und nicht einfachen Saisons beschrieben hat, ist ja leider in dieser Saison auch bei ihr gewesen, hatte lange Zeit Probleme mit der Achillessehne nach den Olympischen Spielen, immer wieder Infekte, immer wieder Störungen des Trainingsaufbaus und sie sagt, eigentlich bin ich gar nicht konkurrenzfähig, also auf dem Niveau, WM, ja, Finale, aber sie hat jetzt wieder ein Finale erreicht, Sechste.
Ja? Das sechste Finale und genau, ich habe das natürlich auch aus der Ferne verfolgt und ich glaube, man kommt nicht umhin, natürlich, auch wenn man jetzt Gesa nicht persönlich kennt, wie das bei uns der Fall ist, dafür natürlich auch Sympathie zu empfinden, beziehungsweise auch natürlich großen Respekt, weil gerade mit diesen schwierigen schwierigen Vorgeschichte gerade dieses Jahr, ich habe sie in Kenia auch getroffen, im Februar im Trainingslager, auch da alles andere als rund gelaufen, um es mal vorsichtig auszudrücken und nicht zu sehr ins Detail zu gehen, dann Saisoneinstieg x-mal verschoben, manchmal offiziell, manchmal weniger offiziell, beim Debüt dann in Stockholm 944, da brauchen wir nicht drüber sprechen, dass das für eine Gesa Felicitas Krause natürlich eine absolut indiskutable Zeit ist, wo sie ja auch selber sagt, damit kann sie ja unmöglich zufrieden sein, trotzdem zur Weltmeisterschaft zu gehen. Und dann gab es ja auch, darauf ist sie ja in einem dieser Interviews, ich glaube bei Tim, wenn ich das gesehen habe, in der Mixzone eingegangen, dass natürlich dann, wie es halt in Neiddeutschland ja auch immer wieder gerne ist, irgendwelche Leute dann meinen, Social Media oder in irgendwelchen Foren zu schreiben, was hat ihr überhaupt verloren, keine Ahnung, Auslaufmodell etc. Und dann, eine Sache ist, dass sie jetzt im Finale ist. Also klar, da hat auch am Ende des Tages ein bisschen Glück dazu gehört, aber sie hat auch bis zum letzten Meter, muss man sich nochmal genau anschauen,
kann ich in der Mediathek schauen, ich weigere mich, dieses Motiv des Glück gehabt zu akzeptieren.
Ja, vielleicht in der Situation schon, aber ich sag mal,
Glück ist auch... Das hat doch nichts mit Glück haben zu tun. Es ist ja genau das, was du sagst. Die hat sich so verausgabt, wie ich sie zu einem Höhepunkt auf der Bahn so noch nicht gesehen habe. Die ist ins Maximallaktat gegangen. Und das ist doch kein Glück, dass sie dabei... Sie hatte, glaube ich, 15 Hundertstel gegenüber der Nächstplatzierten.
Äthiopierin im anderen Lauf,
aber doch nur, weil sie genau das gemacht hat. Das ist kein Glück. Das ist halt alles raushauen.
Genau. Und vor allem der Sprung in dieser sehr, sehr kurzen Zeit zwischen Stockholm und jetzt, das sind, glaube ich, nur 2,5 Wochen gewesen, von 9,44. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden immer noch über 3000 Meter. Also Hindernis, aber 3 Kilometer. Also führt euch jetzt mal vor Augen, 3 Kilometer. Und auf diesem Level in der Kürze der Zeit auf 9,21 sich zu entwickeln, 23 Sekunden über 3 Kilometer, das ist einfach ganz großes Kino, muss ich sagen. Und ja, also genau, ich bin bei dir, diesen Glücksbegriff bin ich auch sehr vorsichtig. Vielleicht am Ende des Tages, das Glück ist bei den Tüchtigen. Ja, also sie hat bis zum letzten Meter durchgezogen, im anderen Vorlauf hat die Äthiopierin austrudeln lassen, 1200 hat es für Gesa gereicht, alles cool. Und bin sehr gespannt auf ihr Finale. Ich würde sagen, ohne dass ich da irgendeine Art von Erwartungshaltung schüren möchte, das Finale an sich zu erreichen, so hat sie es im Interview, glaube ich, auch gesagt, ist für sie ein großartiger Erfolg gewesen, weil sie einfach wahnsinnig viel Trainingsrückstand hatte und sich trotzdem auf Weltebene diese Herausforderung auch einfach gestellt hat. Das braucht auch eine Menge Mumm und bin sehr gespannt auf ihr Finale heute und ich bin mir sicher, das wird wahrscheinlich sogar besser, als manch einer annehmen wird.
Ja, also ich habe ja, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass ich Puls kriege, wenn ich sehe, wie vor allen Dingen mit den deutschen Frauen im Leistungssport, aber im Ausdauerleistungssport im Besonderen umgegangen wird. Immer wieder dieses auf Äußerlichkeiten abheben, despektierliche, Gina Lückenkämper hat das ja auch in dieser Saison mehrfach klar ausgesprochen, diese Attacken völlig unter der Gürtellinie, die teilweise eben auch von sehr schematischen Betrachtungen auf der journalistischen Ebene getrieben werden, ja, wo genau dieses Denken angelegt wird, ja, das ist halt schwierig, ja, und wir haben ja noch drei Läuferinnen, bei denen das auch so ist und vor allen Dingen bei einer, ja, 5000 Meter Vorläufe sind heute. Constanze Klosterhalfen ist ja immer wieder jemand, der im Fokus steht bei diesen Diskussionen. Ja, die allerwenigsten haben jemals mit ihr gesprochen. Und am schlimmsten sind die schlecht über sie berichten und noch nie mit ihr gesprochen haben, also auf der journalistischen Seite von uns. Ja, gab es jetzt auch wieder einen relativ, wie ich finde, unterirdischen Artikel, ich will aber gar nicht jetzt Werbung dafür machen, ja, da ging es darum, sie würde sich nie nicht zeigen, nicht stellen und so weiter. Ja, da sage ich immer, Leute, dann müsst ihr mal ein bisschen die Augen aufmachen. Ja, dann müsst ihr halt mal zum TuS Köln rechtsrheinisch zum Silvesterlauf gehen, da könnt ihr euch ganz entspannt mit ihr unterhalten. Ja, und dann müsst ihr halt nach Stockholm fahren, wenn ihr es denn ernsthaft meint und euch da mit ihr unterhalten. Und also du merkst, ich krieg schon wieder ganz leicht erhöhte Temperatur. Jedenfalls haben wir mit allen dreien, Sarah Ben-Fares läuft ja noch und Alina Reh, die laufen beide, bin ich auch, also auf die Sarah bin ich auch sehr gespannt. Erstes großes, ganz großes Ding. Ja, Alina natürlich genauso, haben wir auch eine tolle Folge mitgemacht, die auch eine sehr schwierige Saison hatte, Herzmuskelentzündung Anfang des Jahres und so weiter. Aber auch auf Constanze bin ich sehr gespannt. Die hat ja praktisch zwei Heimspiele, ja, das in München und das hier ja auch, weil sie ja hier lebt und trainiert in der Nähe in Portland, ist halt mit dem Auto 1,5 Stunden hier runtergefahren, ganze Familie ist da und so und wir haben ganz artig angefragt und haben vorgestern Abend sehr, sehr entspannt mit ihr eine halbe Stunde uns unterhalten. Es war total angenehm. Ja, sie weiß auch, dass sie jetzt nicht in der Peakform ist, in der sie gern sein würde. Ja, aber auch da nochmal so ganz kurz zum auf der Zunge zergehen lassen. Ja, sie ist ja in Stockholm gelaufen, nee, in Oslo gelaufen, so.
Ja. Oslo, ja.
14:38, ja. Die Schlagzeile am nächsten Tag heißt, Constanze Klosterhalfen noch nicht in WM-Form, weil sie gemessen wird an ihrem deutschen Rekord. Dann schauen wir mal einmal kurz in die ewige Bestenliste des Deutschen Leichtathletikverbandes. Wie viele Läuferinnen waren schneller als 14:38?
Ich schätze nur sie.
Exakt. Und unsere Schlagzeile, ja, die von Agenturen und in allen Plattformen und auf allen Zeitungen ist, Constanze Klosterhalfen nicht in WM-Form. Leute, wenn wir so mit Menschen umgehen, das ist einfach Unfug.
Ja.
Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. an der Stelle, ja, brauche ich sehr viel Unterstützung für mein Immunsystem, um das zu überleben. Ist das eine elegante das Überleitung? Nicht, nein, das ist eine Holzhammer-Überleitung.
Ich wollte gerade sagen, das ist auch der Inbegriff einer Überleitung, würde ich sagen, zu unserem ersten Werbepartner in dieser heutigen Folge. Und zwar natürlich geht es um die Athletic Greens, beziehungsweise das Produkt AG1, das ein Supplement ist mit 75 Inhaltsstoffen und besteht aus verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, lebenden Kulturen, Pilz- und Enzymkomplex und ein Superfood-Komplex. Und das dient natürlich dazu, das Immunsystem zu unterstützen, den Energieaushalt, die Muskelerholung, geistige Fitness und noch vieles mehr. Über unseren Link www.athleticgreens.com/bestzeit bekommt ihr nicht nur eine Monatspackung von AG1, sondern bekommt dazu auch noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Das ist gut für die Knochen und 5 praktische Travel Packs, eine Aufbewahrungsdose und einen Shaker. www.athleticgreens.com/bestzeit. Und was soll ich sagen? Ich hatte natürlich auch meine Travel Packs griffbereit. Und hoffe, dein Vorrat reicht noch bis Ende der Woche, Ralf.
Ja, ich muss mir ein bisschen einteilen. Zum Beruhigen.
Bis zum Ende der WM noch versorgt bist.
Ja, ist großartig, ja. Naja, aber insgesamt ist das natürlich hier wieder fantastisch. Das ist ja hier so ein Läuferparadies. Ja? Also jetzt nicht nur von dem, was jetzt bei Weltmeisterschaften abgeht, das ist halt ja ganz oben im Regal und so weiter. Alles gut. Ja, aber das ist halt hier, wenn du hier rausgehst, es laufen wahnsinnig viele Leute. Ja, dann hast du halt diese Trails, du hast ganz tolle Radwege. Hier gibt es einen sehr, sehr schönen Fluss, Willamette River, wusste ich auch vorher nicht. Dann kannst du natürlich hier endlos durch die Wälder, Trails und so weiter laufen. Auch natürlich hervorragend Mountainbiken. Das ist für Menschen, die Sport treiben wollen, schon toll. Ja, wenn ihr jüngere Menschen kennt, die vielleicht in den USA studieren wollen und sich ein bisschen nebenbei betätigen wollen, der Campus, die Uni, das Ganze drumherum, das ist auch ganz schön nett. Ja, das denke ich immer, hätte ich das mal gemacht früher, ja. Aber
Ja, ich habe das auf Instagram in der Story bei Gesa, ich glaube gestern oder vorgestern gesehen, wie die Unterkünfte aussehen, wo die Athleten
untergebracht anders. Sind.
Das ist so das andere Extrem. Ja. Ich glaube, das ganze Surrounding und der ganze Campus und die Anlagen und die Mall und so, das sieht sehr, sehr cool aus. Diese Dorms, wo die untergebracht sind, das sieht, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das, da ist nicht viel drin, außer Stockbetten.
Jugendherberge. Also sagen wir mal so.
Jugendherberge, ja, das trifft's.
Ja, alle gleich, aber ein paar dann doch anders. Ja.
Ach so.
Ja, also es gibt natürlich welche Unterkünfte, die ein bisschen neuer sind. Ja, ich glaube, die Deutschen haben auch relativ okayne Unterkünfte. Auch wenn es da tatsächlich in Teilen Stockbetten gibt. Ja, also Matthäus Stibilko, Hochspringer, knappe 2 Meter lang, der hat halt oben geschlafen. Ja, weil Tobi Poitier, der zweite Hochspringer, noch größer ist. Ja, und das muss man sich dran gewöhnen. Das sind halt viele gar nicht mehr drauf geeicht, dass es halt auch mal sehr schlicht zu gehen kann. Viele Trainer vor allen Dingen auch nicht. Ja, da habe ich viel Klagen gehört.
Okay.
Und muss ich sagen, dass die Amerikaner völlig überraschend, die haben keinen Dorm mehr gekriegt, weißt du? Die mussten in ein Hotel ausweichen.
Ah, oh, das ist natürlich das ist schade, dass die dann in ein
die mussten vermutlich nicht ganz schlechtes Hotel ausweichen mussten. Sehr schönes Hotel umziehen, also das war wirklich sehr schade. Die haben auch ein bisschen Weg, die müssen immer gefahren werden hin und her, das ist echt blöd.
Ich verstehe, ja. So viel zum Thema Chancengleichheit, in Anführungszeichen. Ja, da gibt es doch Gleiche und Gleiche, ja, offensichtlich, wenn man das so hört. Ne? Ich glaube, Gesa hat ihren Rollkoffer als Nachttischschrank
oder Abstelltisch. Die haben aber Ventilatoren bei 30 Grad. Ja.
Immerhin, ja. Immerhin.
Ja. Und es soll wohl so sein, also die Jamaikaner, die haben halt die etwas noch einfacheren Dorms bekommen, wo es aber noch ein bisschen wärmer ist. Ja, okay, und da wittert man natürlich dann schon ein bisschen, ja, dass die Amerikaner
ob
Angst
da
hatten.
Nicht die Staffelkonkurrenz oder Sprintkonkurrenz möglicherweise ein bisschen ausgebremst werden soll in der Regenerationsfähigkeit.
Ne?
So ist ja, das ist natürlich schon spannend.
Ja, das ist spannend. Aber weißt du, was total cool ist und für euch auch, ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Athletinnen und Athleten wirklich hier rund ums Stadion auf diesem Campus rumlaufen. Ja, du kannst dich da irgendwo hinsetzen, holst dir irgendwo einen Kaffee, setzt dich da hin und du machst die ganze Zeit raten, wer ist das, wer ist das, wer ist das. Die kommen alle vorbei, ja, und Leichtathleten sind doch mehrheitlich relativ entspannte Menschen. Da werden auch viele angequatscht. Die allermeisten werden natürlich erstmal nicht erkannt, ja, weil so auf so einer Bahn jemanden zu erkennen, ist das eine.
Klar.
Ja, aber klar. Du weißt das selber. Ich meine, gut, du bist natürlich jetzt ein medienerfahrener Weltstar, der sehr viel erkannt
Gott,
wird.
Ja. Sicherlich nicht.
Aber die allermeisten werden gar nicht erkannt. Ja, also die laufen da ganz entspannt rum und es hat schon so ein bisschen was.
So College-Feeling oder
ja,
so ein bisschen
relativ entspanntes Feeling. Von Olympiadorf-Feeling.
Ah, ja, Olympiadorf, ja. Okay. Mhm. Ja. Wie ist es denn in den Stadien so geworden, aus deiner Sicht? Man kriegt das im Fernsehen ja manchmal so ein bisschen mit. Die ersten Tage sah doch echt, obwohl das Stadion ja wirklich sehr klein ist, dürftig aus. Hat sich das in den Tagen jetzt verbessert wesentlich und vor allem im Vergleich Morning- und Abendsession? Oder?
Ja, es hat
Weil man denkt ja, das ist das Epizentrum der amerikanischen Leichtathletik, ja. Und wundert sich ja dann doch. Aber ich meine, klar, du hattest auch schon vor 2 Folgen ja auch mal gesagt, was da teilweise die Preise sind. Das ist natürlich auch
Also es ist besser geworden. Die Abendveranstaltungen sind gut besucht, keine Frage, aber ihr könnt das ja euch gerne mal anschauen bei uns in der ARD, leider sehr spät erst nachts. Es ist leider so, dass immer wieder Leute nicht kommen oder nicht da sind, wie auch immer, und es sind in den Kamerabildern noch sehr viel grüne Sitze. Ja, und die grünen Sitze sind halt die freien Sitze. Und das sind übrigens fantastische, super bequeme Sitze, so mit Lehne. Ja, also das ist jetzt nicht so ein harter Schalensitz. Ja. Nee, das ist halt richtig bequem. Ja, da sitzt man wirklich toll. Und was anderes, wo wir uns die ganze Zeit drüber kaputt lachen, direkt neben dem Stadion, und zwar, das ist das die Hauptkamerarichtung und die Hauptrichtung, die man so ins Stadion reinschauend hat, ja, dahinter wird ein neues Apartmentkomplex gebaut, ja, ein neuer Apartmentkomplex. Ja, und der Baukran ist halt noch da. Das heißt, es ist praktisch permanent der Baukran im Bild. Ja, also der Baukran und dieser komische Bigfoot-Maskottchen-Typ, das sind halt die heimlichen Stars dieser Spiele. Ne?
Unglücklich ein bisschen, ja.
Ja, es ist ein bisschen unglücklich, ja.
Ich finde es überraschend gewesen, dass jetzt die Weltmeisterschaften 2022 dort sind.
Also ich meine, da hast du natürlich im Prinzip nur bedingt Einfluss drauf, ja. Weil das natürlich nicht das Stadion selber ist. Ja, weiß ich nicht, weil das ist halt Unigelände. Also die Uni hätte vielleicht doch einen Einfluss gehabt, ne?
Hätten das vielleicht also zumindest zurückbauen können für die Zeit der WM oder so.
Sagen wir mal so, ja. Man kann es ja positiv wenden und sagen, irgendwie ist ja auch die Leichtathletik under construction. Ne?
So zum Beispiel, so zum Beispiel.
Aber immer so eben der gelbe Kran immer, ne? Der ist immer im Bild, ey. Dann denkst du auch, ey, Leute, ja, was ist, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was ihr für ein Bild vermittelt, wenn ihr ein leeres Stadion und einen Baukran, ja, permanent für die herausragende Veranstaltung eurer Sportart. Eieieiei.
Ein Punkt fällt mir noch ein, bevor wir dann zu unserem Gast wahrscheinlich übergehen, und ich habe bei Frank Busemann, ich glaube auch, weiß nicht, gestern oder vorgestern, ich glaube in der Insta-Story gesehen, dass er so ein bisschen dezente Kritik geäußert hat, zum Beispiel an der Form der Siegerehrungen, Medaillenzeremonien. Das ist wohl auch ein bisschen speziell gelöst, sage ich jetzt mal, wenn man das sonst so kennt. Man muss sich jetzt nochmal vor Augen führen, wir reden hier von verdammten Weltmeisterschaften. Da wird jemand Weltmeister. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird einfach nach Ende der Veranstaltung, wenn das Stadion auch eigentlich schon sich geleert hat, so im Eilverfahren eine Siegerehrung nach der anderen mitten auf der Bahn durchgezogen und das war's.
Also tatsächlich ist das ja so, amerikanische Zuschauer sind ja geeicht auf bestimmte Abläufe in sportlichen Ereignissen. Ja, das heißt, die kommen relativ früh, weil man muss ja diese ganzen Dinge noch kaufen, ja, Brezel, Popcorn, Cola, bla, also das, was man so üblicherweise hier zu sich nimmt. Und dann gehen die aber auch erst auf den Platz, wenn es losgeht. Ja, vorher sind die im Umlauf und rennen da rum und verstopfen die Gänge. Und wenn es dann vorbei ist, dann gehen die aber auch. Ne? Weil das ist jetzt nicht ganz unähnlich wie bei uns, aber sagen wir mal, ich habe auch schon Stadien erlebt, wo die Leute da geblieben sind für diese Siegerehrung. Und wir reden jetzt ja nicht davon, dass die Amerikaner total unerfolgreich sind, sondern wir reden davon, dass teilweise 3 Amerikanerinnen und 3 Amerikaner auf dem Siegerpodest gestanden haben. Ja. Aber die Leute gehen halt. Ja, und dann hast du eben sehr würdelose Siegerehrungen. Ja, und es gibt ja noch so eine andere, das weiß ich gar nicht, wer sich das ausgedacht hat. Jedenfalls, es gibt so Holzmedaillen. Ja, und diese Holzmedaillen werden unmittelbar nach Beendigung des Wettkampfes von irgendwelchen Helfern den völlig erschöpften Athletinnen und Athleten um den Hals geworfen.
Was?
Ja, das, echt? Ja, ja, klar. Da müssen wir mal drauf achten. Ja, also der Wettbewerb ist gerade erst vorbei. Ja, dann kommt einer, egal ob du da röchelnd auf dem Boden liegst und versucht dir diese Holzmedaille umzulegen, damit man schon den Eindruck hat, du hättest schon die Medaille bekommen, obwohl die Siegerehrung erst später stattfindet. Also das ist auch ein sehr, sehr absurdes Ding. Ja, diese Medaillen werden vorher auch eingeblendet ins Weltbild und du denkst, das sind
das,
doch,
kann
sind
das sehen.
Jetzt die Medaillen? Das sind eben nicht die Medaillen, sondern das sind die Holz...
Also, die Stellvertreter-Medaillen,
ja, sozusagen. Sonst heißt, sonst heißt das ja Flower Ceremony. Ne? Also wenn man zum Beispiel Marathon oder Gehen sind ja außerhalb des Stadions oder jetzt im Wintersport, ja, dann macht man eine Flower Ceremony und dann nochmal die richtige mit Medaillenübergabe. Aber hier kriegst du schon eine Holzmedaille erst und dann später eine richtige Medaille.
Kannst du die eintauschen gegen die richtige.
Shishi.
Ja. Besonders.
Ja, tolle Ideen. Gehen wir noch? Tolle Ideen, ja, aber tolle Ideen haben wir euch noch zu vermitteln, nämlich wenn ihr euch weiterentwickeln wollt. Also wir vermitteln, dass ihr euch weiterentwickelt, ja,
so
mit einem
aus.
Komplexen Ansatz euer Training zu gestalten. Enduco, ja, Endurance Coaching über eine App und zwar sowohl mit einem Premium kostenpflichtigen, aber auch mit einem kostenfreien Bereich.
Genau, so schaut das aus. Enduco ist quasi euer Online-Coach für Laufen, aber auch fürs Radfahren inzwischen schon und bietet euch KI-basiertes, individuelles Saison- oder Trainingsplanung. Und inzwischen gibt es eine neue Funktion auch, die wir, glaube ich, hier noch gar nicht so aktiv gepusht haben, denn es gibt auch für euch so ein Core-Strength-Training-Programm, also dass ihr quasi sagt, ey, ich soll eigentlich auch ein bisschen Stabi machen, weil es gut tut für Laufökonomie oder für Verletzungsprophylaxe, aber ich tue mich da mal ein bisschen schwer. Die App nimmt euch da auch an der Hand und bietet euch eben ein allumfassendes Athletiktraining mit Fotos und Videos, Stabilisierung und Kräftigung der Rumpfmuskulatur als sinnvolle Ergänzung. Und wie schon gesagt, dient das natürlich einer Steigerung der motorischen, koordinativen und athletischen Fertigkeiten, die ihr habt. Und ja, darüber hinaus, Ralf hat es gesagt, gibt es eben eine kostenfreie und eine kostenpflichtige Version, wobei auch die kostenpflichtige Version mit 14,99 € jetzt, glaube ich, für ein Personal Coaching sozusagen relativ human ist. Und genau, das ist sehr smart gelöst, so dass die App euch abfragt, wie euer Training lief oder wie euer Alltag läuft, ob ihr Stress habt oder nicht. Und der Trainingsplan wird dann daraufhin auch von der App automatisch angepasst und verändert. Das Ganze findet ihr in eurem App Store, indem ihr Enduco App eingibt oder natürlich auch bei uns in den Shownotes, das ist klar, indem ihr auf www.enduco.app/bestzeit-podcast klicken könnt. Das wird aber auch in den Shownotes hinterlegt sein. Und damit freuen wir uns jetzt eigentlich schon auf unseren zweiten, oder nicht unseren zweiten Gast, sondern überhaupt auf unseren Gast, nämlich auf Robin Gosens. Sehr cool, dass sich Robin Zeit genommen hat für uns, ist im Trainingslager gerade mit Inter Mailand und hat in seiner Trainingspause gesagt, er hat uns mal ein Stündchen seiner Zeit sozusagen freigeschaufelt und das wird auf jeden Fall ein Highlight, das können wir euch sagen, haben wir schon angeteasert. Freut euch drauf, wir schalten jetzt mal rüber zu Robin.
Ja, das freut uns natürlich sehr, Robin, dass du dir für uns Zeit genommen hast in einem, also zumindest was wir so verfolgen konnten, sehr aufregenden, sehr abwechslungsreichen und sehr spannenden Sommer. Ja, also welcome to Bestzeit Podcast.
Ja, schönen guten Tag an euch beide. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Und die Adjektive, die du gerade verwendet hast, um meinen Sommer zu beschreiben, die passen eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Das stimmt, ja.
Ja, tatsächlich hatten wir Ende der letzten Folge so ein bisschen angeteasert, dass wir einen Gast diese Woche haben werden, auf den wir uns sehr freuen und haben einfach mal ganz offen gesagt, die Leute sollen auch gerne mal ihre Tipps abgeben und tatsächlich hat es auch ein paar gegeben, die uns entweder über Direct Message oder auch in den Kommentaren natürlich auf dich getippt haben, weil wir auch schon vor einigen Wochen mal deinen Triathlon-Debüt, so muss man es ja eigentlich sagen, sozusagen aufgegriffen haben, weil wir das auf jeden Fall, ich sag mal, eher außergewöhnlich fanden. Sind uns jetzt aktuell nicht so viele Fußballprofis bekannt, die sowas gerne mal in ihrer, wie soll ich sagen, Saisonvorbereitung einstreuen. Weiß nicht, magst du es erzählen, Robin, wie es dazu kam? Also war das eine verlorene Wette oder hast du gesagt, Triathlon brauche ich mal einfach?
Ja, also Philipp kann sich jedenfalls nur vorstellen, dass er eine Wette verlieren müsste, um mal einen Triathlon zu machen.
Nee, bei mir war es tatsächlich keine verlorene Wette. Es war aber jetzt auch nicht irgendwie von langer Hand geplant, sondern es hat sich dann irgendwie ergeben. Also Triathlon ist ein Sport, der mich sehr interessiert, beziehungsweise fasziniert vielmehr, weil ich es eine unglaubliche mentale Herausforderung finde und dementsprechend war für mich schon immer mal klar, so nach der Karriere möchte ich mich da auf jeden Fall mal ranwagen. Und dann hat mich aber ein Freund darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt in der Sommerpause bei uns in der Nähe ein Triathlon stattfindet und dass man theoretisch da sich noch anmelden könnte. Und dann habe ich mir so 2 Minuten Gedanken gemacht und habe gedacht, ey, warum eigentlich nicht? Ist doch eine geile Herausforderung, macht doch Bock. Man kann sich selber mal in was Neuem probieren und sich selber herausfordern. Ich liebe das ja, wenn man auch mal ja, in andere Sportarten reintaucht. Und ja, dann war ratzfatz die Anmeldung gemacht und ich war auf einmal Teil des Ganzen. Das war verrückt, aber hat unglaublich Bock gemacht.
Ja, nimm uns mal mit, weil das ja für viele Erwachsene nicht ganz einfach ist, ja, das mit dem Schwimmen, weil das ja nicht so systematisch leider bei uns gelehrt wird, ja, dass alle jetzt nicht nur sich über Wasser halten können und ein bisschen Hunde fallen, sondern schwimmen, also vorwärts kommen. Ne?
Ja, also ich muss auch sagen, Schwimmen war dann sicherlich die Disziplin, die mich auch am meisten herausgefordert hat, weil, wie gesagt, ich habe mich jetzt auch nicht explizit darauf vorbereitet, sondern habe einfach mal so gemacht und getan. Und ich würde mich aber als relativ guten Schwimmer bezeichnen, habe auch damals meinen Rettungsschwimmer gemacht, das musste ich im Zuge meiner Bewerbung machen bei der Polizei, dementsprechend würde ich mich schon als ganz guten Schwimmer bezeichnen. Hab dann aber währenddessen das Gefühl gehabt, dass ich ein katastrophaler Schwimmer bin, ehrlich gesagt.
Das ist immer so, mach dir keine Gedanken.
Weil dann, die flogen dann rechts und links an mir vorbei und ich bin gefühlt auf der Stelle hängen geblieben. Aber ja, das war dann echt nochmal was ganz anderes als Bahnschwimmen im Schwimmbad, wenn man da in so einem offenen See schwimmt mit 500 anderen Leuten, die ja teilweise dann auch den Triathlon echt sehr ernst genommen haben, weil es da ja auch um Punkte geht, um sich dann für weitere Triathlons zu bewerben. Und dementsprechend war das schon echt eine harte Herausforderung. Ich war zufrieden mit meiner Leistung, aber habe da auch gemerkt, dass das Schwimmen nicht gleich Schwimmen ist, dass dann Schwimmen im Rahmen eines Triathlons nochmal eine ganz andere Dimension hat, das muss man schon sagen.
Und dann der Wechsel so aufs Rad, war das intuitiv? Hast du das vorher mal ausprobiert? Woher hast du überhaupt ein Rad gehabt? Hattest du schon eins vor Ort? War das jetzt halbwegs, ich versuche das aufzugreifen. Ich bin auch absoluter Triathlon-Anfänger, aber ich kriege das natürlich durch Ralf ja immer mit. Deswegen überlege ich mir jetzt gerade, wie hast du das wo angestellt? Hast du ein Rad gehabt, so richtig mit hier Zeitfahrrad oder...
So ganz professionell war es nicht. Es war ein sehr gutes Rad, also das auf jeden Fall, weil ein guter Freund von mir, der bei mir in der Heimat wohnt, der macht den Sport jetzt nicht professionell, aber der ist sehr passioniert und hat dementsprechend auch eine gute Ausrüstung und hat mir sein Fahrrad zur Verfügung gestellt. Und ja, ich habe mich aber nicht vorbereitet auf den gesamten Triathlon halt eben nicht. Da hat auch die Zeit für gefehlt, weil das alles relativ spontan dann auch war. Aber ja, ich bin dann aus dem Wasser raus und war eigentlich so, okay, ja, jetzt brauche ich erstmal eine halbe Stunde Pause, weil ich muss mich kurz erholen. Und dann ist mir eingefallen, okay, ich muss jetzt direkt aufs Bike steigen. Und dann ja, waren irgendwie alle Muskeln schon am Anschlag und da muss man ja so eine kurze Strecke überbrücken, und dann, um dann zu seinem Fahrrad zu gelangen. Und in der kurzen Strecke habe ich dann versucht, so alles von mir abzuschockeln und ein bisschen wieder frisch zu werden. Und das hat mir so semi-gut oder ist so semi-gut gegangen. Und ja, dann ging es halt irgendwie aufs Rad. Die ersten 2 Kilometer waren dann so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man dann irgendwie in eine total andere Belastung wieder reinkommt. Aber sobald man sich dann einmal wieder dran gewöhnt hat, ging es dann eigentlich auch. Also ich war dann doch überrascht, ja, zu was der Körper dann im, ja, im zu, wie, wie sagt man,
zu leisten imstande ist, quasi.
So sagt man, glaube ich, richtig. Ich danke euch. Das war dann schon überraschend für mich, weil das waren dann doch 2 sehr, sehr unterschiedliche Belastungen für den Körper. Aber es hat irgendwie geklappt.
Sag mal, und dann laufen, also ich meine, ihr könnt ja schon laufen, ne, weil eure Ausdauerwerte ja insgesamt schon ziemlich gut sind. Aber vom Rad runterlaufen ist dann ja doch wieder was anderes, ne?
Ja, das war dann die 2. Umstellung. Da war dann Fahrrad abstellen, Schuhe wechseln und dann ging es halt sofort auf die Laufpiste.
Gute Schuhwahl übrigens, habe ich natürlich direkt beobachtet.
Selbstverständlich Schuhwahl. da durfte nichts schief gehen, ganz genau, da durfte gar nichts schief gehen. Ja, und dann war es halt so, im Vorfeld dachte ich mir, okay, beim Laufen kann ich vielleicht noch ein paar Minuten gut machen auf die anderen, da bin ich jetzt vielleicht nicht so viel schlechter. Das war dann auch im Endeffekt so, aber trotzdem waren auch da wieder die ersten Meter so komisch. Ich dachte mir, oh wow, kann ich jetzt gar nicht mehr laufen? Und dementsprechend, das war ja insgesamt einfach eine riesen Erfahrung. Also mal ganz neues Terrain und hat aber echt unfassbar Bock gemacht.
Also erstmal war das ja in Lovely Bocholt, ja, also bei dir ganz in der Nähe zu Hause. An dem Wochenende habe ich auch einen Triathlon gemacht und Philipp dachte schon, wir hätten uns zufällig treffen müssen. Ich war aber in Bochum und Bochum und Bocholt auseinanderzuhalten für Menschen, die jenseits von Frankfurt wohnen, ist dann schon schwierig. Ja, ich habe tatsächlich in Bocholt, deshalb habe ich da sehr gute Erinnerungen dran, weil das echt eine tolle Veranstaltung ist, meine erste Halbdistanz gemacht. Das ist ein bisschen länger schwimmen und ein bisschen länger Radfahren. Noch ein bisschen länger laufen. Boah. Aber das war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung da. Und das mit dem Seeschwimmen, kann ich dir schon sagen, das ist da schon sehr, sehr, sehr schön im Vergleich zu anderen Triathlons.
Ja, das glaube ich dir. Das haben mir tatsächlich auch im Nachhinein andere gesagt, dass der See sogar noch sehr gut war für einen Triathlon im Vergleich zu anderen. Und dementsprechend will ich mir gar nicht vorstellen oder ausmalen, was da teilweise in den Gewässern abgeht, ey.
Ja, zum Beispiel in Hamburg, ne, wo vor ein paar Wochen dann 10.000 Leute sowas machen, also ne, Breitensportler, da schwimmst du halt in der Binnenalster. Ne? Also das ist jetzt nur... Das,
durch diese Brücke, ja, auch durch, ne?
Das ist
nur so, ne?
Halb schön. Du siehst halt auch nichts, weil das komplett, ja, braun ist, das Wasser. Also da würde ich jetzt sagen, da ist Bocholt-Asien noch was ganz anderes. Ja,
vermutlich.
So, das heißt, du hast jetzt deine Karriere nach dem Fußball schon vorgezeichnet. Da geht es dann halb profimäßig Richtung Triathlon.
Ich kann es mir zumindest tatsächlich sehr gut vorstellen. Ja? Also nach dem Triathlon hatte ich jetzt nicht das Gefühl, okay, das war das erste und das letzte Mal. Sondern im Gegenteil, es hat mehr so ein bisschen mein Interesse geweckt. Also ich find ja auch, okay, ich meine, ich studiere jetzt auch noch Psychologie, deswegen finde ich vielleicht diesen mentalen Aspekt an einem Triathlon noch ein bisschen interessanter als vielleicht der Durchschnitt. Aber ich finde einfach dieses Auseinandersetzen mit sich selbst bei solchen Distanzen, und jetzt habe ich ja nur eine Mini-Distanz in Anführungszeichen gemacht, je größer die Distanzen werden, desto mehr wird ja auch dieser innere Diskurs mit sich, glaube ich. Aber ich habe auch so bei mir gemerkt, erst beim Schwimmen, dann auch beim Fahrradfahren und letzten Endes auch beim Laufen, wie man immer wieder versucht, sich selbst so nach vorne zu pushen und zu sagen, boah, eigentlich kann ich nicht mehr, aber ich muss noch, ich irgendwie muss ich da jetzt ans Ziel kommen, und das finde ich halt total spannend, und dementsprechend habe ich auch einen riesen Respekt vor denen, die noch eine größere Distanz absolvieren, weil, oder wie auch du, Philipp, bei einem Marathon, also das sind Leistungen, die finde ich nach wie vor unglaublich, ehrlich gesagt.
Also du hast schon einen Punkt angesprochen, den ich mir hier natürlich auch schon notiert hatte, weil ich es auch sehr ungewöhnlich finde. Ich kenne jetzt auch nicht wahnsinnig viele Fußballprofis, die auf dem Zenit ihrer Karriere parallel noch beispielsweise Psychologie studieren. Das ist jetzt auch, glaube ich, eher, bist du einer von wenigen, würde ich mal behaupten. Und das war ein Punkt, den ich mir auch notiert hatte. Jetzt aus der Erfahrung von deinem ersten, wie du selber gesagt hast, vielleicht kleineren Triathlon-Abenteuer. Das muss ja für dich vom mentalen Aspekt an diese sportliche Herausforderung ranzugehen, sehr anders sein wie ein Fußballspiel. Also bei einem Fußballspiel, geschweige denn auf eurem Level, kann ich mir natürlich nur schwer vorstellen, aber ich habe das Gefühl, da musst du ja immer hellwach sein und total im Moment und gefühlt alles um dich rum wahrnehmen und sehr konzentriert sein. Bei Ausdauersportarten ist es ja so, dass man natürlich auch konzentriert sein muss, aber wie du gesagt hast, man driftet ja gedanklich manchmal ab, weil man dann vielleicht merkt, oh, der Muskel macht jetzt zu oder oh, die Lunge brennt oder es ist total anstrengend, und du hast es ganz gut beschrieben. Also ich glaube, da können ganz viele, die hier zuhören, natürlich das nachvollziehen, egal ob Triathleten oder Marathonläuferinnen, dass du da eben sehr lange auf so einem, sehr lange leiden wollen musst sozusagen und dich dann immer wieder an diese Grenze pushen. Das ist ja wahrscheinlich jetzt für dich schon auch ein bisschen anders gewesen, so von Experience-mäßig
her, oder? Ja, total. Also kann man gar nicht mit einer Belastung im Fußballbereich vergleichen. Das, wie du schon sagst, also auf dem Fußballspiel bereitet man sich ja natürlich ganz anders vor. Da weiß man, okay, man muss jetzt 90 Minuten funktionieren, man darf sich überhaupt keinen Fehler erlauben, weil ansonsten geht das meistens sofort einher mit einem Gegentor. Also man muss total, wie du schon sagst, im Moment drin sein. Sobald man sich Gedanken über eine andere Thematik macht, dann klingelt es hinten drin schon und dann hat man schon verloren, weil wirklich jede Millisekunde zählt beim Laufen. Oder ja, beim Triathlon, bei generell bei Ausdauersportarten ist es eben anders. Und ich habe eben gemerkt, wie ich zwar mich versucht habe zu konzentrieren, wie ich aber auch immer wieder irgendwie so in eine andere Gedankenwelt abgedriftet bin. Und ja, ich weiß nicht, inwiefern das normal ist oder nicht normal ist, aber ich fand es halt total interessant, wie anders der Fokus einfach ist. Also, weil letzten Endes habe ich dann auch versucht, gerade beim Bike, dann bei der zweiten Sportart, dann bewusst auch meine Umgebung wahrzunehmen, damit ich mich halt nicht nur auf die Schmerzen, die ich in meinen Waden und in meinen Oberschenkeln hatte, konzentrieren zu müssen. Habe dann bewusst irgendwie so versucht, die Landschaft wahrzunehmen und meine Mitfahrer wahrzunehmen. Und beim Fußball versuche ich eben genau das Gegenteil. Da versuche ich alles auszublenden, versuche mich eben nicht auf die Fans zu konzentrieren, versuche mich nicht auf meinen Gegner zu konzentrieren, sondern versuche nur bei mir zu bleiben. Und dementsprechend war die Kontrolle und der Fokus halt ein ganz anderer, und das fand ich schon sehr spannend zu sehen.
Also das ist ja auf jeden Fall etwas, was so die breitensportorientierten Leute auch alle berichten, ne, dass sie schon was wahrnehmen oder auch wahrnehmen wollen. Ja? Also du hast ja teilweise eben auch Destinations, wo du sagst, ja, ich möchte da auch wahrnehmen, wo ich langlaufe oder Radfahre. Eben, ja, das ist ja schon so. Aber Philipp, ihr beschreibt das ja auch so, dass ihr praktisch gar nichts wahrnehmt, höchstens so ein Grundrauschen, ne? Ob jetzt da irgendwie mehr oder weniger Support neben der Strecke ist, aber der Rest ist schon ein starker Fokus auf das, was ihr da macht, ja, und das ist eben bei euch ja dann auch 2 Stunden plus, was schon auch ja eine konzentrative Leistung ist, die nicht zu unterschätzen ist, ne?
Also vor allem im Marathon tatsächlich ist es so, wie du sagst, Ralf, dadurch, dass, also würde mich tatsächlich interessieren, wie das später vielleicht mal ist, wenn man wirklich nur just for fun einen Marathon läuft und sich bewusst noch mehr drauf einlässt, quasi diese Umgebungseinflüsse wahrzunehmen, die vielleicht auch Skyline, wenn es mal irgendein Marathon ist, wie, weiß nicht, New York oder sowas, weil bislang ist es schon so, dass man natürlich bei uns auch, also die besten Marathons sind schon die, wo du so ein bisschen abdriftest und so deinen Flow-Moment hast. Und zwar irgendwo, es passiert alles und so ist so ein Automatismus. Das sind eigentlich die besten Tage, die sind aber sehr selten. Tatsächlich ist es sonst meistens so, dass wir schon sehr konzentriert sind und diese 42 Kilometer vermeintlich schnell vergehen, weil wir natürlich eine gewisse Gruppe haben, die ja im Vorfeld bei einem Technical Meeting definiert ist, wo man versucht halt, sich in dieser Gruppe einzufinden, die vielleicht auch 2, 3 Pacemaker hat, die am Anfang oder bis 2/3 des Rennens entsprechend uns Windschatten zu geben. Und dann hast du natürlich alle 5 Kilometer diese Verpflegungspunkte. Haben wir hier ja schon öfters drüber gesprochen, Ralf, dass das ja auch immer so kritische Punkte sind in so einem Rennen. Du musst deine Verpflegung bekommen, deine Flüssigkeit, deine Kohlenhydrate. Gleichzeitig musst du vermeiden, dass du in irgendeinen Sturz verwickelt wirst, weil es da ja dann schon manchmal auch mit Hauen und Stechen so ein bisschen zugeht, wenn jemand zu spät an diesen Tisch läuft oder so, und du bist gefühlt einen Kilometer vorher schon total nicht angespannt, aber so da, weil du dann guckst, dass du auch rechtzeitig an deinen definierten Tisch kommst, genauso dann mit dem Trinken und Weglaufen, und dann sind es ja wieder nur 3 Kilometer, in denen du dann versuchst, dich wieder irgendwo windschlüpfrig einzureihen, bis der nächste Verpflegungspunkt eigentlich ankommt. Und ich glaube aber, dass das für, weiß ich nicht, können uns natürlich die Leute mal gerne auch in die Kommentare schreiben,
schon, auf Instagram schon spannendes dann, Thema.
Wie ihr das erlebt, ob das bei euch irgendwie ähnlich ist. Natürlich haben die auch Verpflegungspunkte, oder ob die wirklich sagen, ich kann mich viel mehr treiben lassen und ich kann viel mehr die Umgebung und die Anfeuerung in der Strecke bewusst genießen sozusagen.
Das, aber du musst ja auch sehen, bis du bei der nächsten Verpflegung bist, also 3 Kilometer weiter, sind 9 Minuten vergangen. Ja, bis ich da bin, sind 15 bis 16 Minuten vergangen. Das ist ein Unterschied.
Ja, das ist ein Unterschied. Ja, dadurch geht das halt gefühlt sehr schnell.
Aber trotzdem hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass du dann es trotzdem schaffst, diese Konzentrationsleistung für 42 Kilometer aufrechtzuerhalten. Ich dachte auch, dass es bei euch, dass ihr so Techniken findet, um bewusst halt auch abzudriften und sich eben nicht auf die Strecke zu konzentrieren, damit man irgendwie die Zeit besser umbekommt. Also da hätte ich jetzt wirklich genau das Gegenteil getippt von dem, was du gesagt hast, weil wie du schon gesagt hast, Ralf, ich glaube, dass es gerade auch irgendwie, also für mich jetzt als Nicht-Profi-Marathonläufer, glaube ich, gerade den Reiz ausmachen würde, sowas mal zu machen. Wenn man eben die Möglichkeit hat, auch geile Orte irgendwie kennenzulernen, ne? An einer geilen Strecke zu joggen, wie New York oder wo auch immer noch Marathons gelaufen werden, das fände ich, glaube ich, gerade den Reiz. Und wenn du jetzt sagst, nein, aber ich versuche bewusst das auszublenden, weil ansonsten meine Leistungsfähigkeit darunter leidet, dann finde ich das schon bemerkenswert, ehrlich gesagt.
Es ist tatsächlich so, dass man, oder ich kann das auch nicht für meine Kolleginnen sprechen und Kollegen, aber ich habe manchmal den Eindruck, gerade wenn man so kleine Muster hat, auf die du dich versuchst zu konzentrieren, optimal hinter jemandem zu laufen, so dicht wie möglich, aber auch nicht zu dicht, dass du ihm jetzt nicht in die Hacken trittst und dann die Flasche zu bekommen und das Trinken, ohne dass du Seitenstechen bekommst. Das lenkt dich so ein bisschen davon ab, dass ab einem gewissen Punkt des Rennens, sagen wir mal ab 25, 30 Kilometern, ist bei uns ja auch so, dass der Schmerz natürlich in allen Belangen irgendwie zunimmt, dass irgendwelche Zipperlein auftreten, Muskeln zu sind, dass das Atmen irgendwann schwerer fällt. Und ich habe so das Gefühl, dass das so vermeintliche Kontrollgeschichten sind, über die du dich davon ablenken kannst, wo du dann nicht so sehr dich quasi bemitleiden musst, sag ich mal, warum du das gerade machst sozusagen, weil es halt einfach scheiße wehtut, sondern wo du dann sagst, ich konzentriere mich auf das, auf was ich mich konzentrieren kann, Windschatten, möglichst ökonomisch zu laufen und genau, ich glaube, dass das so ein bisschen der Punkt ist. Aber ja, ich bin gespannt,
wie es später wird. Bei der Berufswahl sage ich an der Stelle immer, ne?
Ja, absolut. Hätte ich das mal gewusst.
Aber Philipp, ja, wir haben da tatsächlich noch gar nicht so drüber gesprochen, das ist eigentlich ganz spannend, ja, weil wir sind heute 116. Folge, das ist schon ein bisschen was.
Boah.
Schaffst du es zwischendurch, dich noch wirklich auch noch zu kontrollieren, sauber zu laufen, Körperposition zu halten und solche Sachen, die ja auch auf eurem Level wesentlich sind? Er muss nachdenken.
Also, der Versuch ist da. Der Moment, also ich sag mal zum Beispiel, wenn ich jetzt an Berliner Halbmarathon denke, der lief Anfang des Jahres für mich relativ gut, trotz der Probleme, die ich im Vorfeld hatte. Und solange du den Anschluss an eine Gruppe hast, die wahnsinnig schnell läuft, und zu Beginn war ich ja noch in der Gruppe mit Johannes Motschmann, der ein sehr überragendes Rennen auch abgeliefert hat, solange du da drin bist, bist du so konzentriert und dein Körper ist voller Spannung und du weißt, du musst auch möglichst optimal, ich sag mal, technisch laufen, um da auch Anschluss zu halten. Und der Moment, wo du abreißen lassen musst aus vielleicht Unachtsamkeit, vielleicht weil es ein Moment too much war, dass du gesagt hast, oh, ich kann das nicht mehr ertragen oder so. Danach ist es schon sehr schwer, dieses Mental Game, aber auch diese, wie soll ich sagen, Laufökonomie aufrechtzuerhalten. Man hat schon das Gefühl, in dem Moment, wo es vielleicht reißt, zum Beispiel bei Kilometer 15, so nach drei Viertel des Rennens, ist es wahnsinnig schwer, auf dem Level weiterzulaufen, sobald du mal den Anschluss verloren hast. Aber man versucht schon, oder ich versuche schon, bewusst die Arme irgendwie mitzuziehen, wenn es schwer wird, und bewusst darauf zu achten, die Knie hochzunehmen, weil es halt vermeintlich hilft, irgendwie diesen Schritt weiter, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, rollen zu können, sieht trotzdem am Ende nicht mehr so aus. Also wenn du von mir ein Foto siehst oder eine Videosequenz von Kilometer 20 Berlin und Kilometer 12 Berlin, dann sind das eigentlich gefühlt zwei Welten. Es ist nicht so viel um, also es ist wahrscheinlich dann halt, davor waren es 2,55 auf dem Kilometer und dann ist es vielleicht 3,05 auf dem Kilometer, aber es ist von der Körperhaltung ist das schon ganz anders. Hüfte ist nicht mehr so weit oben und so.
Ja. Aber wenn du dich jetzt bei einem Rennen verschätzen würdest, ne? Also angenommen, du startest das Rennen und fühlst dich gut und hängst dich an eine Top-Gruppe dran, merkst dann aber ganz schnell, oh, jetzt habe ich mich heute aber übernommen. Ist dein Rennen dann, ich sag mal so wie es ist, im Arsch, in Anführungszeichen, oder kannst du das dann noch retten? Weil beim Fußball, wenn ich jetzt zum Beispiel nach 5 Minuten schon 3 Sprints ansetzen musste und eigentlich schon echt viel Pulver verschossen habe, dann weiß ich, okay, jetzt die nächsten 10 Minuten, ich mache ein bisschen ruhiger, mache meine Defensivaufgaben, bis der Tank wieder einigermaßen gefüllt ist und dann kann ich wieder weiter Gas geben. Also es hat jetzt nicht direkten Einfluss, negativen Einfluss auf meine Performance über die 90 Minuten gesehen. Bei dir hingegen kann ich mir vorstellen, dass dein ganzes Rennen dann komplett hinüber ist, weil du dann gar nicht mehr richtig in deinen Rhythmus wahrscheinlich reinkommst, oder?
Genau, also ich sag mal, bei einem Je kürzer das Rennen, erfahrungsgemäß würde ich sagen, kommst du vielleicht eher noch davon, wenn du es frühzeitig erkennst und sagst, okay, das war zu schnell, ich muss irgendwie einen Gang runterschalten. Beim Marathon ist es meistens so, hängt natürlich auch davon ab, wie lange du versuchst, in dieser Gruppe dann zu bleiben, die halt nicht passt. Da ist einfach aufgrund der schieren Streckenlänge einfach so, wenn du bis Kilometer, sagen wir bis Halbzeit oder bis Kilometer 25 weit über deine Verhältnissen gelaufen bist, dann wird es in aller Erfahrung nach kein Happy End geben, sag ich mal, sondern es wird ein langes Sterben hinten raus. Aber man muss manchmal abwägen. Also das Problem ist auch manchmal, wenn du, je nachdem wie die Witterungsbedingungen sind, zum Beispiel, wenn es jetzt ein übelst windiger Tag ist oder sowas, dann muss man ja überlegen, also wir laufen jetzt beim Halbmarathon ungefähr 20 km/h, das heißt, du brichst schon mal Luftwiderstand von 20 km/h, wenn du dann aber noch irgendwie übertriebenen Gegenwind hast, dann kostet das natürlich auf so einer Streckenlänge schon extrem viel Körner. Absolut. Und einfach auch Zeit. Und dann zum Beispiel Berlin dieses früher beim Halben war es halt so, da wussten wir, dass wir auf den ersten 10 Kilometern ziemlich Gegenwind haben werden. Da war auch klar, egal wie schnell die angehen, also die deutsche Gruppe, du musst irgendwie diese 10 Kilometer zumindest mal schaffen, damit du, selbst wenn du aus der Gruppe rausfällst, hast du dann zumindest auf der zweiten Hälfte tendenziell eher Rückenwind und kannst das dann vielleicht noch ganz gut retten, was dann auch der Fall war. Ich glaube, mit dem Bewusstsein, alles vielleicht alleine laufen zu müssen, ohne dass man irgendwie jemanden hat, mit dem man sich da zusammentun kann. Wenn widrige Bedingungen sind, ist ganz schwer. Das ist auch nicht wahnsinnig erfolgversprechend
tatsächlich. Ich erinnere mich an Valencia, ne? Deine letzte Bestzeit, ja, da bist du ja in so eine Gruppe geraten, in der du eigentlich nicht sein wolltest. Die Gruppe, ja,
da dachte ich auch so, was machen wir gerade?
Die wirklich viel zu schnell war. Also viel zu schnell, aber einfach zu schnell war. Die Gruppe, die du eigentlich machen wolltest, gab es gar nicht. Es gab dann nur die langsamere. Genau. So, und was machst du dann? Warten? Ja, wir hatten hier.
Du hast auch nicht viel Zeit zu entscheiden in so einem Rennen, weil du musst dann entweder bei der
einen Gruppe dranbleiben oder sagen, ich gehe. Ein Stückchen trinken und denken, oh ja, gleich kommt die nächste Gruppe.
Ja. Das ist ja auch irgendwie nicht so richtig. Oft, obwohl es so ein langes Rennen ist, dann so eine Sekundenentscheidung, wo du sagst, okay, hü oder hot, entweder ich gehe jetzt mit der Gruppe, die eigentlich bewusst viel zu schnell ist, aber die ich laufen wollte, die jetzt irgendwie aufgefasert. Und für eine langsame Gruppe willst du ja dann auch nicht, oder bist du ja auch nicht, hast du nicht 3 Monate trainiert irgendwie. Also ist spannend tatsächlich. Aber vielleicht noch mal kurz zurück zu deinen Anfängen, Robin.
Warte mal, Robin hat eben was gesagt, was ich nie für möglich gehalten hätte. Und zwar, ich hätte jetzt gedacht, dass du dir während des Spiels überhaupt keine Gedanken über deinen körperlichen Zustand machst, im Prinzip. Also jedenfalls nicht in den ersten 95 Minuten, vielleicht in der Verlängerung, wenn irgend so ein Spiel entsteht, sondern dass halt durch die Geschwindigkeit der Ereignisse, ja, die du ja auch beschrieben hast, dass du durch dieses sich permanente ja mit dem Spielverlauf auch auseinandersetzen müssen, überhaupt nicht darüber nachdenken kannst, wie geht es mir jetzt gerade eigentlich körperlich. Also, so wie du es gerade beschrieben hast, ist das ja ein sehr bewusster Prozess, dass du sagst, okay, jetzt mache ich mal meine Defensivaufgaben und dann mache ich wieder meine Vorstöße über den Flügel und mache da die langen Sprints 30, 40, 50 Meter rauf runter. Das hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, dass das viel intuitiver stattfindet.
Es ist noch ein intuitiver Prozess, allerdings merke ich schon sehr schnell, am Anfang des Spiels, wie ein Spiel für mich laufen wird. Ja, also ich spannend. Kann dir nach den ersten 5 bis 6 Minuten kann ich dir sagen, ob ich heute Körner habe für 20 Sprints oder ob ich Körner habe für 10 Sprints. Ja. Das merke ich schon relativ gut und Fußball ist auch immer echt ein Tagesgeschäft. Also je nachdem, wie die Tagesform ist, kann man einfach auch performen. Und man hat mal gute und man hat mal schlechte Tage. Und ich kann halt relativ schnell am Anfang, kann ich für mich selber entscheiden, okay, heute kann ich mehr gehen oder heute muss ich ein bisschen mehr mit Auge in Anführungszeichen machen. Und mit Auge meine ich dann nicht, dass ich jetzt nicht 100% gebe, sondern mit Auge meine ich eben, dass ich mir vor allem die langen Läufe für die richtigen Momente einteilen muss. Und das ist dann trotzdem intuitiv. Natürlich kann ich jetzt nicht sagen, wenn ein langer Ball kommt und ich muss hinterher sprinten, dann bleibe ich stehen. Ja, das geht natürlich nicht.
Jungs, ich kann gerade nicht so gut. Ich habe gerade einen hohen Puls. Jungs,
ich muss eben meinen Tank auffüllen, sorry. Nee, das so läuft es natürlich nicht. Aber ich kann dann schon relativ schnell und gut einschätzen, okay, heute ist das und das drin und heute ist eher vielleicht ein bisschen weniger drin. Und dementsprechend versuche ich mir da meine Körner schon einzuteilen. Natürlich ist in einem Spiel nicht wirklich was planbar. Aber die Sachen, die planbar sind, die versuche ich dann auch für mich selbst umzusetzen, damit eben nicht in der 89. Minute ein langer Sprint noch ansteht und ich eine Defensivarbeit verrichten muss, aber dann keine Körner mehr habe, um den Ball dann noch zu bekommen. Also man muss sich ja wirklich immer vor Augen führen, dass bei uns ja jede Millisekunde zählt und jedes irgendwie zu spät starten oder zu wenig Benzin im Tank haben, dazu führen kann, dass wir das Spiel noch verlieren. Und dementsprechend ist es bei uns auch ein Prozess, irgendwie seinen Körper kennenzulernen, ein Körpergefühl zu bekommen. Das ist natürlich auch je älter man wird, ein bisschen einfacher, weil man auch durch Erfahrung einfach sich selbst besser kennenlernt. Und dementsprechend weiß ich aber trotzdem, wie ein Spiel für mich verlaufen wird. Und das meine ich jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt ein Tor mache oder ein Tor verschulde, sondern rein, was die Leistungsfähigkeit im Feld angeht.
Und glaubst du auch, dass du jetzt effektiver und effizienter läufst als zu Beginn deiner Karriere?
Ja, absolut, absolut. Also das sind riesengroße Unterschiede. Natürlich ist man zu Anfang seiner Karriere irgendwie sehr, sehr willig, auch Leistung zu zeigen und alles rauszuhauen in jeder Sekunde, weil man sich natürlich auch beweisen muss und gefühlt noch nichts erreicht hat im Fußballgeschäft. Und je älter man wird, desto besser lernt man seinen Körper kennen, desto besser lernt man seine Stärken und seine Schwächen kennen und weiß einfach, wann man gehen sollte und wann man eventuell einfach dann sich auf das Wesentliche konzentrieren muss. Ich meine, meine Rolle ist dann auch ein bisschen speziell im Feld. Ich bin ja so ein bisschen so ein abgekappter Linksverteidiger, der aber sehr viele Aufgaben auch in die Offensive hat. Dementsprechend muss ich halt wirklich offensiv und defensiv meinen Beitrag leisten. Der Trainer sagt aber immer ganz klar zu mir, Robin, wenn du keine Beine hast heute, dann sorg dafür, dass die Null hinten steht und lass mal gut sein, was vorne passiert. Und auf diesen Grundsatz versuche ich mich dann eigentlich auch immer zu fokussieren. Also dann immer wirklich erst die Pflichtaufgabe erfüllen und wenn dann noch Beine dafür da sind, um den Weg nach vorne zu machen, dann ist das gut. Und wenn nicht, dann habe ich aber trotzdem meinen Soll erfüllt und meine Pflicht erfüllt. Und ich glaube, darum sollte es gehen. Und das lernt man, je älter man wird, ehrlich gesagt. Das hätte ich damals auch nicht für möglich gehalten, dass Erfahrung wirklich so ein wichtiges Tool ist im Fußball. Ich glaube, vielleicht ist es im Marathon genauso, dass man da auch zu Anfang der Karriere eher naiv reagiert oder agiert. Und genauso ist es im Fußball auch. Je älter man wird, desto besser weiß man sich selbst einfach einzuschätzen und weiß auch, wie man sich im Platz und auf dem Platz verhalten soll.
Weil wir das Thema Triathlon ja fast schon abgeschlossen hatten, ich wollte nur noch eine Frage an euch stellen, weil ihr wisst es ja sicher. Welcher noch aktive Fußballprofi, dem sonst eigentlich nicht so eine, sagen wir mal, überhöhte Laufbereitschaft zugeschrieben wird, hat schon einen Triathlon gemacht?
Ach, das hat uns jemand geschrieben auf Insta, oder?
Das ist aber schon ein paar Wochen her. Dein Problem ist das mit dem Alzheimer.
Ich hab's schon wieder vergessen. Ja, ich werde halt auch nicht mehr jünger.
Ich bin gespannt, das ist ja oft, läuft das ja echt unterm Radar, weil das irgendwo so in der Pause irgendwann gemacht wird, wo man selber vielleicht im Urlaub ist und so. Aber das war ganz spannend, hat uns tatsächlich einer geschrieben.
Irgendwo bei Hamburg oder so, kann das sein?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da bin ich komplett überfragt.
Ja, aber du wirst dich gleich wundern, wenn ich den Namen sage. Ja. Max Kruse.
Niemals.
Doch.
Mein guter Freund Max hat schon so einen Triathlon gelaufen. Ehrlich jetzt, ja?
Ja. Das war halt auch, es hat uns tatsächlich jemand geschrieben aus Hamburg. Irgendeine Aktion, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, ist schon ein paar Jährchen her.
Bei seiner Veranstaltung war das, oder? Die haben das
organisiert. Ich habe gesagt, okay, ich mache das, war auch so eine kürzere Distanz, wie du das ja auch gemacht hast. Ich meine, das ist ja auch so, wenn du Leistungssportler bist, ja, und dich halt zumindest im Ausdauerbereich fit fühlst, dann ist es ja kein Problem, im Prinzip 500, 700 Meter zu schwimmen, 20 Kilometer Rad zu fahren und 5 Kilometer zu laufen. Das klingt ja als Einzelnes alles. Ja klar, kein Thema. Ne? Was du gesagt hast, klar, das zu verbinden, ist dann wieder eine andere Geschichte. Ja, aber ich würde jetzt mal sagen, also jeder, der Fußball jetzt nicht nur im professionellen Bereich spielt, sondern der Fußball regelmäßig spielt, ist ja dazu in der Lage, sowas zu machen. Ja, außer man geht unter, so wie Philipp, weil dann muss man die Rettungsleute rufen.
Dann und keine Chance. Und so weiter.
Ja. Ne? Also von daher, aber sagen wir mal, das ist zumindest ein Name, wo du jetzt sagen würdest, nee, das kann jetzt nicht sein. Das ist gut, ne?
Ja, also mich überrascht es tatsächlich, weil ich wusste von keinem aktiven Profi, der schon mal einen Triathlon gelaufen hat. Also Hut ab. Also ich weiß, wie anstrengend es ist und dementsprechend Finde ich stark von ihm.
Ja. Aber wie war das, Ralf? Hat er das nicht? Also ich überlege gerade, ich versuche mich an die Nachricht zu erinnern, die wir damals bekommen haben. Ich glaube, er war auch richtig, was ja ein Leistungssport auch auszeichnet, ich glaube, er war richtig competitive, ja, und klar, hat sich direkt, glaube ich, vor dem Start erkundigt, ob man da auch gewinnen kann, glaube ich. Und hat danach aber auch gemeint, boah, das war ganz schön.
Man kann übel gewinnen, ja, an Erfahrung, jede Menge.
An Erfahrung kann man immer gewinnen, absolut.
Ja, aber das ist ja, also kompetitiv ist ja das andere Problem, was ihr habt, ne? Also das wird sich ja auch nie mehr ändern, ja, in diesem Leben. Ja.
Gehört dazu.
Auch, ja. Gehört dazu. Ja, ja. Ist für mich auch eine sehr wichtige Eigenschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eine essentielle Eigenschaft. Ich hab tatsächlich auch irgendwie mal so ein bisschen mich bei dem Gedanken erwischt, dass ich doch im Vorfeld gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht einfach mal vorne angreifen?
Das kann man machen. Das kann man machen. Das ist halt immer Realität und Wahnsinn. Ne? Also,
ja. So ist es. So ist es, ja.
Aber es ist ja so, wenn man dann Erfahrungen gemacht hat, dann kann man sich ja auch einschätzen. Ja? Und das stelle ich halt immer wieder fest, egal bei was du Menschen, die in so einem Leistungsbereich wie ihr unterwegs warst, triffst, die haben natürlich halt einfach auch so eine Kenntnis von sich, wie sie psychologisch mit einer Challenge, mit einer Belastung, mit einer Herausforderung umgehen und dann natürlich halt auch einfach eine körperliche Fähigkeit. Das ist halt immer wieder sehr, sehr spannend. Ja? Also es ist ja egal, ob du da jetzt Profis in welchen Bereichen des Sports auch immer nimmst, die sind sich da von der Struktur her schon sehr ähnlich. Ja. Können alle wahnsinnig schlecht verlieren.
Ja, das ist eine Eigenschaft, die glaube ich wirklich zumindest auch bei meinen Fußballkollegen hier sehr, sehr weit verbreitet ist. Und ich glaube aber auch auf der anderen Seite, dass es eine Eigenschaft ist, die man fast schon mitbringen muss, um sich dann durchzusetzen, weil auf absolutem Top-Niveau entscheiden nun mal diese Details und diese Kleinigkeiten. Und wenn du da nicht diesen absoluten Willen hast, unbedingt gewinnen zu wollen und dich gegen andere durchsetzen zu wollen, dann dann bleibst du bei so einem harten Geschäft vielleicht dann einfach auch auf der Strecke. Und von daher ist es zwar manchmal dann auch eine in Anführungszeichen blöde Eigenschaft, vor allem dann, wenn es irgendwie in die Freizeit reingeht und man einfach nur sich mit Freunden misst oder so, dann habe ich nämlich genau das gleiche Problem, dass ich nicht verlieren kann und jedes Spiel irgendwie für mich entscheiden möchte. Das führt dann natürlich schon mal zu großen Diskussionen und dazu, ey, warum kannst du jetzt nicht einfach mal abschalten und dieses Spiel genießen? Warum willst du jetzt einfach wieder gewinnen die ganze Zeit? Aber das kann man halt einfach nicht ablegen. Trotz alledem bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass das auch eine Eigenschaft ist, die mich dahin gebracht hat, wo ich aktuell bin. Und ich weiß nicht, ich glaube, Philipp, bei dir ist es sicherlich auch eine Eigenschaft, die eine wichtige Rolle bei deinem Erfolg spielt, oder?
Auf jeden Fall. Also meine Laufbahn soweit war ja auch jetzt nicht geradlinig linear, würde ich jetzt mal vorsichtig so ausdrücken, sondern da gab es natürlich auch phasenweise einige Täler, die es da zu durchschreiten galt und bis man dann irgendwann mal diesen Kindheitstraum auch von Olympischen Spielen erreichen konnte. Ja, das sah zeitweise ja auch wenig realistisch aus, sage ich jetzt mal. Und das die Schwierigkeit, die Kunst ist immer, glaube ich, in diesen Zeiten der auch der Selbstzweifel und wo man das grundsätzlich hinterfragt, was man da macht, ob das alles so richtig ist, irgendwie am Ende des Tages wieder auf so einen richtigen Weg zu kommen oder zu sagen, man probiert das noch einmal. Die Frage ist eigentlich immer, sich noch eine Chance mehr zu geben. Das klingt sehr wie eine Plattitüde, aber es ist halt so, wenn du oft, oder das gab es bei mir auch die Momente, wo ich dachte, ich höre jetzt auf, ich werde zu alt für den Scheiß. Aber wenn du es dann irgendwo schaffst, nochmal einmal mehr dir selber eine Chance zu geben, man weiß halt nie, wo es hinführt. Und rückblickend war das bei mir bei Rio so, es war danach so, ich hatte dann irgendwann auch gedacht, vielleicht wird es nie mehr mit einer Bestzeit was. Hat dann in Corona, im ersten Corona-Jahr in Valencia zumindest mit einer kleinen Bestzeit und kleinen Herausforderungen überhaupt dieses Rennen, zu diesem Rennstart zu kommen, trotzdem noch geklappt, weil ich quasi damals einen falsch positiven Corona-Test hatte, 2 Tage vorher dann nicht fliegen durfte. Krass. Und kam dann da irgendwie einen halben Tag vor dem Rennen an, total abgekämpft, unausgeschlafen, unausgeruht, bin dann trotzdem an den Start gegangen und konnte zumindest nach 4-5 Jahren nochmal eine Bestzeit laufen, wow. Auch wenn es nicht so viel war. Man hat auf den letzten 10 Kilometern schon gemerkt, dass mir die Körner ein bisschen gefehlt haben durch den Struggle, sag ich mal, die Tage vorher. Aber was ich damit sagen will, ist halt, ich glaube, jeder hat, egal ob Profi wie du oder ich oder jemand, der Amateursport macht, hat immer mal wieder irgendwelche Herausforderungen, wenn er da irgendwie sportliche Ziele mit verbunden hat, die manchmal unüberwindbar scheinen. Und rückblickend ist es halt dann oft so, und das ist ja das, was man sich, glaube ich, im Hinterkopf behalten muss, dass dieses eine Mal mehr sich wieder irgendwo hinstellen und das probieren, kann halt genau die richtige Entscheidung sein, dass du dann irgendwann vielleicht den auch noch größten sportlichen Erfolg deines Lebens feiern kannst, wenn man sich da halt sozusagen nicht aufgibt. Aber das ist natürlich auch immer leichter gesagt als getan. Es gab bei mir früher auch Leute, die gesagt haben, hey, du bist schon so oft zurückgekommen, das schaffst du jetzt auch wieder. Das Problem, was die Leute außen nicht verstehen, ist, dass das ja jedes Mal der gleiche Struggle ist, beziehungsweise es wird in fortschreitender Karriere ja immer schwerer, sich auf dieses Niveau wieder ranzukämpfen, wo man vielleicht schon mal war. Ja, und das ist ja das, was halt sehr leicht dahingesagt ist und natürlich auch total verständlich ist, dass die einen aufmuntern wollen, aber was man nicht vergisst ist, das wird ja nicht leichter, je öfter man das macht, sondern es wird ja immer schwerer und deswegen habe ich da großen Respekt davor, auch vor Leuten, die sich eben auch aus vielen Rückschlägen und Karriereknicks vielleicht auch wieder zurückgekämpft haben, weil das zeichnet für mich auf jeden Fall immer Charakterstärke aus. Das sind die Phasen, wo auch nicht so viele Leute hingucken, wo du jetzt nicht immer im Rampenlicht stehst. Und da habe ich auf jeden Fall großen Respekt davor. Und vielleicht eine ganz gute Überleitung, weil wir müssen natürlich ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Und wir wissen, was die Leute nicht wissen, ist, dass Robin hier im Trainingslager gerade ist und heute noch ein zweites Training ansteht. Deswegen, ich würde auf jeden Fall gerne noch auf den Anfang deiner Karriere zu sprechen kommen, weil das ja schon was Besonderes ist. Du hast das ja auch in deinem Buch Träumen lohnt sich sehr schön erzählt. Gleicher Verlag übrigens haben wir das, deswegen habe ich das frühzeitig schon davon Wind bekommen, dass ihr sowas macht. Das war sehr, sehr geil und freue mich auch, dass du mir natürlich da eine persönliche Widmung mitgeschickt hast. Absolute Empfehlung, das werden wir natürlich auch hier in den Shownotes natürlich verlinken. Beharrlichkeit und so Widrigkeiten im Umgang mit oder den Anfängen vor allem auch in deiner Karriere, das hat dich ja auch ausgezeichnet. Du warst nie in einem DFB-Leistungszentrum oder du bist nie diesen klassischen Weg sozusagen gegangen, ne?
Ja, genau so ist es. Eigentlich das, was du gerade beschrieben hast, trifft eigentlich auf meinen Weg relativ gut zu. Also mein Weg war auch irgendwie so von Widerständen und von Barrieren geprägt, die man überwinden musste. Also bei mir war es eigentlich immer so dieser Spruch, okay, eigentlich bist du jetzt nicht wirklich gut oder eigentlich bist du jetzt nicht wirklich jemand, der irgendwie mal den Unterschied ausmachen kann oder der wirklich das Zeug hat, da jetzt Gott weiß was für eine Karriere hinzulegen. Und das war irgendwie so immer so dieser Nebensatz, der mich begleitet hat, eigentlich meine ganze Karriere und den ich nie so wirklich losgeworden bin. Und dementsprechend war meine Karriere auch echt immer so davon geprägt, dass ich es allen anderen zeigen musste. Also dass nie irgendwie die Scheinwerfer automatisch auf mich gezeigt haben, weil ich da jetzt nur Gott weiß was für starke Performance hingelegt habe, sondern dass ich im Gegenteil eigentlich immer so ein bisschen aus dem Schatten heraustreten musste und auf mich aufmerksam machen musste, so von wegen, ey, ich bin auch noch da. Und das hat mich unglaublich viel gelehrt und hat mich, glaube ich, auch zu der Persönlichkeit gemacht, die ich heute bin. Also ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass dieses Scheitern und auch mal auf die Fresse fallen total wichtig ist für die Persönlichkeitsentwicklung. Wie du zwar richtig sagst, wird es natürlich, je öfter man das machen muss, immer auch wieder schwieriger, sich auf dieses Niveau zurückzukämpfen. Aber ich glaube trotzdem, dass ja das auch mal mal scheitern, mal Widerstände überbrücken, auch ganz, ganz wichtig ist, um sich als Sportler, aber auch als Mensch weiterzuentwickeln. Und
auf jeden Fall.
Ich hatte einige Widerstände zu überbrücken, die haben mich aber trotzdem jetzt dahin geführt, wo ich gerade bin, nämlich bei Inter Mailand und beim DFB, nämlich als Nationalspieler. Und da bin ich echt unfassbar stolz drauf, weil ich es, wie gesagt, vielen zeigen musste und mir sicherlich nichts geschenkt wurde und nichts in die Wiege gelegt wurde. Im Gegenteil, meine größten Charaktereigenschaften waren eigentlich immer harte Arbeit, Disziplin und meine Mentalität. Vielleicht nicht das größte Talent, aber wie man vielleicht an meinem Beispiel dann gut sieht, führen auch solche Attribute mit weniger Talent dazu, dass man seine Träume verwirklichen kann. So würde ich es mal irgendwie ausdrücken.
Ja, du bist ja dann die Schleife, also am Niederrhein geboren und groß geworden, ne? Dann die Schleife über die Niederlande gegangen, also über die bei uns überhaupt nicht im Fokus stehende Fußballwelt, die aber ja im Prinzip eine sehr gute Ausbildung von jungen Fußballern halt auch machen. Ja, das wird ja halt hier oft ja übersehen. Klar, Niederlande sind halt viel weniger Menschen ja als wir und trotzdem beständig in der absoluten Weltklasse unterwegs. Wie unterscheidet sich da gerade so auch in den Vorbereitungsgeschichten das Training von dem, was du in Deutschland vorher oder nachher kennengelernt hast?
Also erstmal ist Holland, glaube ich, der perfekte Einstieg in der Fußballwelt. einfach aufgrund der Tatsache, dass da jungen Spielern immer eine Chance gegeben wird. Also du musst da nicht irgendwie 28 Jahre sein und schon 200 Spiele Erfahrung haben, um zum Spielen zu kommen, sondern wenn die was in dir sehen, dann werfen die dich rein, egal ob du 17 oder 25 bist. Und das ist natürlich der erste Vorteil für junge Spieler. Wie unterscheidet sich konkret der Fußball? Also ich glaube, dass der holländische Fußball sehr von Technik geprägt ist. Also der deutsche Fußball ist ja dann auch genau wie der italienische sehr taktisch geprägt und sehr viel auch von der Physis geprägt. Die Physis spielt in Holland jetzt nicht so eine Riesenrolle. Da geht es mehr darum, einfach die technischen Fähigkeiten auszubilden, das Spiel zu verstehen, sich in den richtigen Räumen zu bewegen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das war für mich halt rückblickend betrachtet einfach Gold wert, dieser Schritt nach Holland, weil genau diese Attribute mir halt total gefehlt haben, weil ich nie in einem Leistungszentrum war. Also was Technik angeht, was Gefühl für Räume angeht, da habe ich nie was mit einer Mütze gehabt. Bei uns gab es ja früher einfach immer nur Torschuss und dann ein Spielchen hinten dran. Das war das Einzige, was ich kannte. War super klasse. Nur in Holland bin ich dann halt auch mal so ein bisschen damit konfrontiert worden, was Fußball eigentlich ist und was eigentlich alles Fußball bedeutet. Und dementsprechend war der Schritt für mich Gold wert, weil ich zwar diese physischen oder athletischen Attribute immer hatte, einfach auch aufgrund der Tatsache, dass ich schon immer ein sehr sportlicher Junge war, aber halt mit Technik und Taktik überhaupt nichts an der Brause hatte. Und dementsprechend konnte ich da halt eben Fußball ganzheitlich verstehen und auch umsetzen. Und das hat so ein bisschen die Basis für den Erfolg gelegt, würde ich einfach mal sagen.
Ja, und jetzt bist du ja, hast ja gesagt, also ziemlich weit oben angekommen, ja, weil Inter ist nicht irgendein Verein, ja, und die deutsche Nationalmannschaft auch nicht irgendeine Kneipentruppe, die sich mal zum Torschusstraining trifft, ja. Machst du jetzt trotzdem zum Beispiel in so einem Sommer wie jetzt für dich selber noch wirklich intensiv Ausdauertraining, also im komplexen Sinne von wirklich dann halt auch laufen, also sich um Ausdauerfähigkeiten kümmern, aber auch Krafttraining etc. pp.?
Also es ist immer ein ganz, ganz schmaler Grat im Sommerurlaub. Also da bin ich auch jedes Jahr immer wieder ein bisschen mit mir selber am Struggeln, weil du hast natürlich nur diese 4 Wochen Sommerurlaub, vorausgesetzt es steht keine WM oder EM an, dann sind es nur 2 Wochen. Aber angenommen, man hat halt diese 4 Wochen, dann ist es schon wichtig, dass man mal komplett runterfährt und wirklich mal mit sportlicher Aktivität so gar nichts macht, weil man die ganze Saison alle 3 Tage spielt, irgendwie immer mit Fußball zu tun hat und kaum abschaltet. Dementsprechend ist es für mich, für meinen Kopf sehr wichtig, dass ich da mal irgendwie alles von mir abwerfe. Nichtsdestotrotz ist es dann aber auch wichtig, so langsam auch vor offiziellem Trainingsstart schon ein bisschen die Akkus wieder aufzuladen und ein bisschen so die Basis auch zu legen. Das hat mir zumindest in den letzten Jahren immer geholfen, wenn ich zumindest schon eine Art Mini-Vorbereitung für mich selber mache, um wo es dann aber jetzt nicht darum geht, Gott weiß was, an Volumen zu machen, sondern mehr so Verletzungsprophylaxe, Prävention, ein bisschen wieder in die Belastung reinkommen, damit ich halt, wenn ich ins Trainingslager dann komme, nicht bei Null starte, sondern im Bestfall der Körper schon wieder ein bisschen auf Betriebstemperatur ist. Und da muss jeder Spieler irgendwie so ein bisschen für sich seine Balance finden. Ich kenne Spieler, die machen dann 4 Wochen wirklich gar nichts, weil sie das auch brauchen nach so einer anstrengenden Saison, weil wir reden ja jetzt auch nicht davon, dass es nur körperlich anstrengend ist, sondern so eine Saison ist natürlich auch gerade auf dem Niveau, auf dem ich mich jetzt glücklicherweise bewegen darf, auch mental unglaublich anstrengend, ne, mit den ganzen Spielen, mit dem Druck von den Fans, von den Medien, gerade bei solchen Vereinen, wo ich jetzt hier unterwegs bin, da musst du halt immer abliefern. Und da brauchst du halt auch eine unglaubliche mentale Konzentrationsleistung. Du spielst alle 3 Tage, musst den Akku runterfahren, musst dann den 2. Tag aber schon wieder im Wettkampfmodus sein. Und das macht es mental zu einer großen Herausforderung. Dementsprechend gibt es viele Spieler, die dann sagen, ey, ihr könnt mich jetzt alle mal am Arsch machen. Ich mache jetzt 4 Wochen gar nichts.
Auch nachvollziehbar.
Und dann komm ich ins, genau, absolut, absolut. Und dann komme ich hier ins Trainingslager und dann habe ich mehr als genug Zeit, um mich wieder auf die neue Vorbereitung oder auf die neue Saison vorzubereiten. Aber die 4 Wochen, die brauche ich jetzt erstmal für mich und meine Familie. Also alles verständlich und jeder macht es so, wie er es braucht.
Sag mal, und dieses Märchen, nicht Märchen, sondern diese Mär geht ja, das, was ihr am allermeisten hasst, ist Laufen.
Ja, das ist, wie soll ich das sagen? Das ist irgendwie auch schon so. Ich meine, wir lieben Laufen auf der einen Seite
ja,
auch.
Fußball aber ist ja ein Laufspiel, dachte ich immer.
Ja, eben, deswegen sage ich es dir. Es ist irgendwo... Es ist so eine Hassliebe, ja. Weil solange der Ball dabei ist beim Laufen, dann haben wir die Welt
im Döschen. Keine Probleme.
Dann haben wir die Welt wirklich im Döschen. Aber wenn wir die 1000 Meter hier absolvieren müssen, so wie wir das aktuell machen in der Vorbereitung, und da ist der Ball nicht dabei, dann wird es auf einmal so total anstrengend und dann können wir alle gar nicht mehr. Also das ist ganz, ganz, ganz kurios.
Und dann wie... Ja, nur weil wir gerade beim Training sind. Also ich weiß nicht, inwiefern du da drüber sprechen darfst. Natürlich jetzt nicht über Details. Wir können das ja auch eher ein bisschen allgemeiner halten. Jetzt vereinsunabhängig. Du hast jetzt ja schon auch vor Inter in einem guten Club hier in Italien gespielt, in Bergamo. Training und die ganze Fußballwelt, in der du dich bewegst, hast du ja durchaus auch ab und an ja mal... ich sage jetzt mal nicht kritisch, aber auch hinterfragt ein bisschen, oder dass das natürlich alles irgendwie auch so ein bisschen eine sehr eigene Welt ist. Wie ist das so für einen Fußballprofi? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was mitnehmen, weil da wird ja nicht oft so richtig drüber gesprochen. Also ich meine, ihr müsst euch wahrscheinlich jetzt in eurem sportlichen Alltag um nicht wahnsinnig viel kümmern, weil ihr natürlich das Beste vom Besten habt, was Coaches, Trainingswissenschaftler, Leistungsdiagnostiker, Physios, Ärzte etc. wahrscheinlich anbelangt.
Ja, auch hier ist es natürlich so, je höher man kommt, desto größer wird auch die Qualität dessen, was man zur Verfügung hat. Also hier bei Inter ist es schon so, dass man wirklich das Beste vom Besten hat. Die besten Ärzte, die besten Physios, die besten Athletiktrainer, die einen begleiten und dafür sorgen, dass du halt auf allen Ebenen eben bestens versorgt bist. Das war in Holland sicherlich eine ganz andere Nummer und das war auch bei Atalanta noch eine andere Nummer von der Anzahl und von der Qualität der Menschen, die dich begleiten. Und alles ist eben hier darauf ausgelegt, dass du am Spieltag eben maximal performen kannst. Und da verfolgt Inter ganz klar den Ansatz, einfach den Jungs so viel Hilfsmaterial an die Seite zu stellen, dass sie eben am Spieltag so fit wie möglich sind und sich im Vorfeld eben so wenig Gedanken über anderes gemacht haben, weil eben so viel wie möglich eben der Kopf freigehalten wird und man da eben wirklich nur den Fokus aufs Wesentliche haben kann. Und das ist gut, weil es eben auch wirklich dazu führt, dass man sich perfekt vorbereiten kann und dementsprechend auch perfekt performen kann. Das kann aber auch dazu führen, dass man natürlich, wenn man dann kein Fußballprofi mehr ist, in eine Art Loch reinfällt und sich denkt, oh, und jetzt, wer kümmert sich denn um meine ganzen Sachen? Jetzt habe ich ja keinen mehr, den ich mal eben kurz anrufen kann, wenn, keine Ahnung, wenn mir ein Pups quer sitzt. So ungefähr. Ja, sagen wir es mal so, wie es ist. Das sind
die schweren Dinge des Lebens auch, ne?
Ja, das sind die richtig schweren Dinge des Lebens. Und da gibt's eine Nummer für, sage ich euch gerade. Nee, aber also Schwert beiseite. Dementsprechend ist es halt, finde ich, ganz, ganz schwierig eben diese Balance auch zu finden, zu sagen auf der einen Seite, ja, ich möchte all diese Hilfsangebote in Angriff nehmen und in Anspruch nehmen, damit ich eben perfekt performen kann. Auf der anderen Seite möchte ich mir aber auch für mein Privatleben zumindestens auch schon mal so viel aneignen, dass ich nach meiner Karriere klarkomme. Ja, und ja, wenn man das aber für sich nicht macht, ja, dann ist die Konsequenz daraus, dass man nach der Karriere erstmal dasteht und sagt, ja, boah, und jetzt habe ich 13 oder 15 Jahre, je nachdem, wie lange die Karriere dauert, irgendwie alles abgenommen bekommen und musste mich um nichts kümmern. Und jetzt auf einmal muss ich meine Steuererklärung selber machen. Jetzt muss ich selber irgendwie in eine Arztpraxis und da ins Wartezimmer und kann nicht direkt durch. Ja, das sind ja alles so, man lacht darüber, aber es sind ja alles diese kleinen, banalen Dinge, die wir jetzt glücklicherweise abgenommen bekommen. Das ist ja ein absolutes Privileg, dass wir jetzt in der Arztpraxis, da muss der Doktor anrufen oder wir haben hier sogar einen Doktor vor Ort. Wir müssen ja nicht mal in der Arztpraxis. Mhm. So, jeder normale Mensch muss sich einen Termin machen und muss vielleicht dann auch mal eine Stunde im Wartezimmer warten. Solche Probleme in Anführungszeichen kennen wir ja gar nicht. Und dementsprechend finde ich schon wichtig, dass man sich trotzdem mit diesen Problemen auseinandersetzt und eben auch sich ein Bewusstsein dafür schafft, dass das eben nicht die normale Welt ist, sondern eben eine Art Parallelwelt, in der wir leben und in der wir vielleicht auch leben müssen, um perfekt performen zu können, aber eben auch die nur so lange dauert, wie wir eben Profi sind und nicht darüber hinaus.
Wenn du vielleicht, also ich sag mal so, du bist ja durch den Werdegang, den du hinter dir hast, sehr anders aufgewachsen. Ne? Du hast erstmal hier im, ich sag mal in Anführungszeichen, im Dorfverein gespielt. Du wolltest Polizist werden, bist dann nach Holland gekommen und so weiter. Und bist jetzt natürlich schon in einem also nicht falsch verstehen, aber in einem fortgeschrittenen Alter, du warst schon als Mensch irgendwas so ein bisschen gefestigt in so einer absoluten Profi-Top-Top-Top-Liga, wo du jetzt diese Privilegien in Anspruch nehmen kannst. Aber wie würdest du es sehen? Ich meine, das gibt's ja häufig, genau das andere Beispiel von deinem Werdegang, also frühe Leistungszentren, wo die Kids wahrscheinlich, ich weiß es gar nicht, mit 14, 15 schon sind und genau alle diese Privilegien vielleicht bei den großen Clubs schon in Anspruch nehmen können, wo sie ja noch in einer krassen Persönlichkeitsentwicklung sind, Teenageralter und sowas. Und sagen wir mal, da wird es ja vielleicht auch für viele nicht reichen, überhaupt mit 20, mit 22 vielleicht dann diesen Sprung zu machen. Das ist doch ein Problem, oder? Also, weil das ist ja nochmal was anderes wie bei dir. Du kennst ja sozusagen einfach beide Welten. Du bist ja auch jemand, der sich mit ganz anderen Themen und Dingen auch beschäftigen möchte, trotz alledem noch. Mhm. Aber wenn da jetzt irgendwie so 14-Jährige das 5, 6, 7, 8 Jahre in einer wirklich wichtigen Phase, ich glaube, der Persönlichkeitsentwicklung so genießen können oder auch, ja, dürfen, aber letztlich hat das ja wahrscheinlich auch ein paar Side-Effects womöglich.
Ja, absolut. Es ist ganz schwierig. Also ich bin, ist rückblickend natürlich auch immer ganz einfach gesagt, aber ich bin überglücklich, dass ich diesen Weg gehen konnte, wie ich ihn eben gegangen bin, weil ich dadurch eben auch die Kehrseite kennengelernt habe, beziehungsweise einfach nicht die Kehrseite, sondern das normale Leben kennenlernen durfte. Und ja. Ich weiß ganz genau, wie es ist, für 5 Euro an der Tanke zu jobben. Ich weiß, wie es ist, Zeitungen auszutragen. Ich weiß, wie es eben ist, sich auf normalem Wege ein Taschengeld zu verdienen. Und das hat mir, glaube ich, einfach einen anderen Blick auf die Welt gegeben, den viele andere Kinder aber zwangsläufig auch nicht haben können, weil sie eben von 14 an aufwärts im Leistungszentrum sind und da dementsprechend ganz andere Sachen schon miterleben dürfen, was ja natürlich auch in dem Alter wunderbare Erfahrungen sind. Die Gefahr ist eben nur, wie du schon sagst, wenn man dann eben nicht Profi wird und 99,9% werden eben kein Profi, sondern nur 0,1% werden Profi, die stehen dann eben dann mit 20, werden aussortiert in der Akademie und stehen dann eben vor der Entscheidung, ja okay, und was mache ich jetzt? Ich musste mich doch jetzt die letzten 10 Jahre um nichts kümmern und jetzt muss ich mein eigenes Leben in die Hand nehmen. Und da bin ich einfach der Meinung, sollten die Kinder auch ganz klar darauf vorbereitet werden, dass sie auch scheitern können. Das heißt, da muss auch frühzeitig einfach der Fokus darauf gelegt werden, ey, pass mal auf, ihr kämpft hier alle für das gleiche Ziel, aber ihr dürft nicht vergessen, dass es einer von 100 schafft und nicht 99 von 100. So, und das ist ganz normal. Und das ist auch gut so, dass es so ist, das ist alles fein, aber dass die Kinder zumindest dann auf das Scheitern vorbereitet werden und dass ihnen vielleicht auch eine Alternative oder beziehungsweise ein Plan B aufgezeigt wird, mit denen die dann arbeiten können und mit denen sie dann in das normale Leben starten können, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich war nicht im Leistungszentrum, ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, aber ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall noch Nachholbedarf ist, weil ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass den Kindern zwar vermittelt wird, ey, ihr kämpft hier alle für den gleichen Traum, aber es ist auch okay, wenn der Traum nicht klappt, dann gibt es andere Träume, die realisiert werden können und das ist alles fein und das ist gut so. Aber wenn denn natürlich die ganze Zeit immer nur vermittelt und eingetrichtert wird, ihr müsst dieses eine Kind von den 1000 sein und es gibt keine Alternative und es gibt keinen Plan B, dann stehen die dann nachher, werden aussortiert und wissen auf einmal gar nicht, was sie machen sollen, weil sie halt nichts anderes kennengelernt haben. Und das finde ich bedenklich, falls es denn noch so sein sollte aktuell.
Ja, und dann gibt es Fußballprofis, die sich, um sich selbst herauszufordern oder auch zu erden, je nachdem, freiwillig von Menschen im Aasee in Bocholt verkloppen lassen.
Ja, die gibt's auch noch. Die gibt's auch noch.
Ja, wir haben schon eine gute Stunde gesprochen, wahnsinnig kurzweilig und total spannend, mit dir zu sprechen. Ja, ich habe auch noch eins muss ich noch loswerden.
Ja, ich habe auch noch eins,
ja, aber genau, erst du rein. Meine Verbindung zu Inter, ja, also ich werde Inter immer in meinem Herzen behalten, ja, weil ein gewisser Fußballclub, zu dem du, Robin, auch eine Grundsympathie hegst, ja, Inters Herzen mal gebrochen hat. Ja, ich habe so ein riesengroßes Bild. Ja, das ist ein Reprint von einer Titelseite der Gazzetta dello Sport, als der glorreiche FC Schalke 04 gegen Inter den UEFA-Pokal gewonnen hat, ja, und da stand da ganz groß drauf, Cuori Infranti, ja, gebrochene Herzen, ja, da war ich das letzte Mal im Stadion von Inter und das wird immer einer meiner größten Fußballabende bleiben.
Ja. Ja, das ist einige Jahre her.
Das ist einige Jahrzehnte leider schon her.
Ja. Jahrzehnte ist das schon her.
Ja. Das ist ein kleines Problem daran, genau. Ne? So, du darfst jetzt heute noch mit der Zauber laufen oder kommt auch der Ball ins Spiel?
Ne, heute kommt der Ball ins Spiel. Wir haben gestern die Tausender gemacht, 5x1000.
Okay. Oh, 5x1000 ist ein sehr, sehr schönes Ding, ja.
5x1000 haben wir gemacht und in einer Zeit von 3,40, was für uns gut ist.
Das ist ordentlich. Das ist nicht langsam, ja. Also um Gottes Willen.
Das finde ich gut, ja. Das war okay, aber auch bei knapp 40 Grad überaus anstrengend, muss ich sagen.
Das glaube ich dir sofort. Also das heißt, ihr habt das am Nachmittag gemacht und nicht irgendwie vielleicht noch am kühlen Morgen.
Wir haben es am Morgen gemacht um 10.30 Uhr, da war es aber leider auch schon 39 Grad. Also es ist
ach, absoluter
okay, Wahnsinn, wow, momentan hier.
Ja, das stimmt.
Krass.
Ja.
Genau, bevor wir Robin zu seinem zweiten Training entlassen sozusagen und dass er sich nochmal vielleicht auch vorhin nochmal kurz durchschnaufen kann. Ganz kurz noch, Robin, wir haben vorher schon kurz dein Buch angesprochen, Träumen lohnt sich und so heißt auch deine Stiftung, die du, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren ins Leben gerufen hast. Du hast unter anderem auch dafür, bist du auch Adidas Athlet des Jahres geworden, das ist ein Preis, den Adidas jedes Jahr ganz gerne vergibt, eben auch an sagen wir mal, außersportliche Aktivitäten ihrer Markenbotschafter, die sie eben auch unterstützen wollen. Und du warst zuletzt auch in der Show Schlag den Star und hast da gegen Rurik Gislason gewonnen. Ich glaube, da gab es auch 100.000 Euro Preisgeld, die du deiner Stiftung zugeführt hast.
Das stimmt.
Nimm uns doch kurz mit, für was setzt sich deine Stiftung ein?
Ja, die Idee der Stiftung, die ist eigentlich schon relativ alt. Und zwar, wir haben jetzt lange gequatscht, ihr habt mich jetzt so ein bisschen kennengelernt und für mich ist es nach wie vor ein unglaubliches Privileg, diese Arbeit ausführen zu dürfen und Fußball meinen Beruf nennen zu dürfen. Und gleichzeitig war bei mir immer so der Gedanke, okay, irgendwas musst du aber auch der Gesellschaft zurückbezahlen für dein privilegiertes Leben. Und für mich war da einfach immer die perfekte Antwort drauf, eine eigene Stiftung zu gründen, weil man dann nicht nur was an der Gesellschaft oder nicht nur was zurückgeben kann, sondern eben auch selber bestimmen kann, was man zurückgeben kann. Und meine Frau und ich lieben Kinder, wie so viele Menschen auf dieser Welt, aber leider gibt es halt auch sehr, sehr viele Kinder, die denen es nicht so gut geht, die vielleicht in schlechten Verhältnissen aufwachsen. Und Kinder sind nun mal unsere Zukunft und Kinder sind diejenigen, auf die es später ankommt, die auch unsere Zukunft mitbestimmen. Und dementsprechend haben wir uns darauf fokussiert, Kindern das Träumen zu ermöglichen, Kindern also, die vielleicht gerade keine so gute und rosige Perspektive vor sich haben, zu ermuntern und dabei zu helfen, eben ihren Traum weiterzuleben oder ihnen eben die Perspektive aufzuzeigen, dass es sich trotz alledem, auch wenn es gerade sehr aussichtslos erscheint, lohnt, an seinen Träumen festzuhalten. Und das haben wir mit unserer Stiftung uns auf die Fahne geschrieben. Wir sind vor allem bei uns in der Region erstmal tätig. Natürlich kann man in die große, weite Welt hinausgehen. Da gibt es unglaublich viele Probleme. Aber auch vor unserer eigenen Haustür gibt's leider schon genug Probleme, die man anpacken kann. Deswegen haben wir gesagt, ey, pass auf, wir versuchen erstmal die Probleme mit den Flüchtlingen beispielsweise in unserer Region anzupacken. Und wenn wir die Probleme irgendwann mal alle lösen sollten, dann gehen wir auch mal in die große, weite Welt hinaus. Aber da haben wir noch einiges zu tun und wir sind da unglaublich fleißig. Und da helfen dann natürlich auch so 100.000 Euro, die man bei Schlag den Star gewinnt. Die kann man dann wunderschön der Stiftung zugutekommen lassen und unglaublich viel Gutes mit tun. Und das werden wir dann hoffentlich in Zukunft noch sehr viel tun können.
Ja, klasse. Großartig. Sehr vor allem stark. Das, was du zu Kindern gesagt hast. Ich habe zwei Töchter, kann ich hundertprozentig unterschreiben. Gibt so einen Sinn, ne, in Leben, ja, und in Überlegen, absolut, was mache ich eigentlich nächste Woche oder nächstes Jahr oder in 10 Jahren. Ne? Also das ist genau das, was du sagst. Ja.
Genau, ja, das stimmt.
Robin, großartig. Fantastisch, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Hat wahnsinnig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Ich hätte noch zig Fragen. Meine Frau war ganz betrübt, dass du Rurik abgezogen hast, ja, weil sie seit unserem Island-Besuch ihm folgt. Das ist ja auch ein großartiger Typ. Ich glaube, den hast du da erst kennengelernt, ne?
Den habe ich da kennengelernt und das kann ich nur bestätigen, dass das ein großartiger Typ ist. Also da hat sich dann auch in kürzester Zeit schon eine Art Freundschaft entwickelt. Also wir sind auch jetzt sehr viel in Kontakt. Unglaublich vielseitiger, positiver Mensch, der sicherlich auch noch eine große Karriere vor sich hat, abseits des Fußballplatzes, die Karriere hat er ja schon beendet. Also echt ein wahnsinnig toller Mensch, den ich kennenlernen durfte.
Ja, dann wünsche ich dir mit Inter super viel Erfolg. Vor allen Dingen aber, dass du im Herbst auch mit zur WM fahren kannst. Und da wird sich dann lohnen, dass du die Tausender bei 40 Grad gemacht hast.
Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
Dein Wort in Gottes Ohren, mein Lieber. Dein Wort in Gottes Ohren. In diesem Sinne, ja. Ja. Ich danke euch vielmals.
Robin, großartig, dass du dabei warst. Und ja, dir viel Spaß beim Training, euch am Wochenende natürlich auch viel Spaß bei euren sportlichen Aktivitäten. Ihr wisst, hört den Podcast an und schaut bei Robins Instagram-Profil vorbei. Der ist da auch immer up to date, was seine sportlichen Aktivitäten anbelangt. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche. In diesem Sinne, macht's gut.
Alles Gute euch, macht's gut. Ciao, ciao.